Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
Wer in diesem Business unterwegs ist und reinmarschiert und einfach auch für sich den Anspruch hat, erfolgreich zu sein und erfolgreich zu arbeiten, da ist es unheimlich schwer abzuschalten. Ich habe immer gesagt, die Leute sagen ja klar, jetzt sitzt er da, keine Ahnung, dreimal im Strandkorb und alle sagen, boah, guck mal, der Schröder macht Pause. Ja, aber du hast ja ständig Kopfkino. Ständig ist dieser Prozess da, ja, der muss jetzt mal noch gehen und der muss aber noch eigentlich noch kommen und die Position fehlt mir eigentlich noch, weil es kriegt budgetär nicht hin. Und der dreht auch schon durch, weil der wahrscheinlich nächstes Jahr nicht spielen will. Der hat noch 4 Jahre Vertrag, ich muss den eigentlich abgeben und den will ich gern verlängern, aber der will mehr Kohle. Das ist ja ein ständiger Prozess, ne? Und wenn man sich dann natürlich mit Dingen noch beschäftigt, mit Gerüchten und das habe ich aber gehört und der hat aber das jetzt nochmal, dann sieht man einfach, wie vielschichtig das ist.
Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
Liebe Leute, hier sind wir wieder. Kicker meets the Zone. Der Osterspaziergang für eure Ohren meldet sich zurück. Und der Mann, der wieder auferstanden ist, aber im Gegensatz zu dem, um den es eigentlich geht an diesem Spieltag, deutlich kürzere Haare hat und auch weniger Bart. Aber ansonsten für den ein oder anderen von Podcast-Hörern bzw. The Zone-Zuschauer und Zuschauerinnen auch als so eine Art Jesus durchgeht. Das ist Alex Schlüter. Die Passion Schlüter, hallo.
Schönen guten Tag. Die Auferstehung habe ich gestern gefeiert, als ich, nachdem ich am Samstagabend mal wieder das heimische Osterfeuer besucht habe, durchaus ein bisschen schwieriger aus dem Bett hochgekommen bin. Details kann ich nicht erzählen.
Ja, wie? Aber, das kann ich jetzt aber gar nicht nachvollziehen. Du musstest doch arbeiten gestern.
Ja, ich habe mich ja auch entsprechend zurückgehalten. Okay. Und wobei es ist übrigens wirklich lustig. Liebe Grüße nach Bardorf. Nachdem das Osterfeuer Corona-bedingt wie an ganz vielen, wahrscheinlich allen anderen Orten zuletzt ausgefallen ist, war jetzt mal wieder das klassische Osterfeuer. Bist du ein Osterfeuer-Mensch? Ist das bei dir in der Heimat in Zwiggy?
Ja. Gibt es ein Osterfeuer? Das heißt bei uns Hexenfeuer?
Nein, wirklich.
Und, heißt es?
Und es wird auch immer eine verbrannt?
Ja, oder mehrere teilweise auch.
Es gibt, ja klar, wenn es ein schlechtes Jahr
es
ist.
Es gibt auf jeden Fall die legendäre Szene, Schülmann, es gibt ja so 2, 3 Dinge, mit denen offensichtlich meine Freunde und Bekannten mich verbinden, ohne dass ich das so wusste. Früher zum Beispiel, offensichtlich, wurde ich immer damit verknüpft, dass ich der war, der nach dem Duschen beim Fußball, nach den Spielen am längsten gebraucht hat, weil ich mich immer so gründlich abgetrocknet habe. Das ist der Ruf, den ich hatte. Neben der Tatsache, dass ich ein fantastischer Fußballer war, war ich als der Abtrockner offensichtlich bekannt.
Okay, und das ist jetzt noch nicht die Ostergeschichte.
Nein, genau, das ist Ruf Nummer 1. Und Ruf Nummer 2 ist, dass man mich an meinem Gang erkennt. Beschreib du mal, wie ich laufe, so durch den Alltag.
Ach du, also ich würde sagen, bisschen O-beiniger als der Normalverbraucher, schon schlendernder Typ. Ja.
Und so ein bisschen buckelig, ne?
Ja, genau. Ja,
so ein bisschen buckelig, das hasse ich auch tatsächlich. Und es trug sich zu, dass beim Hexenfeuer in Zwickau, etwas außerhalb von Zwickau, ich da weit weg von diesem Feuer gerade erst ankam und plötzlich schon jemand rief, ohne dass er mein Gesicht oder meine Klamotten oder irgendwas auch nur hat erkennen können, Zandi! Und er hat mich einfach nur an meinem Gang erkannt und sagte dann, glaube ich, sowas wie Zitat, naja, du läufst halt wie so eine watschelnde Ente, die irgendwie zu viel zwischen den Beinen hat oder so. Also das ist meine Hexenfeuergeschichte. Werde ich nie vergessen, dass mich da jemand im Dunkeln nur an meinem offensichtlich sehr seltsamen Gang und der Art zu laufen erkannt hat.
Ja. Man hört übrigens in Bardorf auch unseren Podcast. Oh, also ich muss mich im kommenden Jahr doch noch ein bisschen mehr benehmen. Aber ich rede ja eigentlich nur gut über meine Heimat.
Ich wollte gerade sagen.
Ist ja alles fein. Ja. War wirklich schön. Ich konnte es ganz gut verbinden, weil ich aus Hamburg runtergefahren bin. Bardorf, ich meine, ihr wisst es mittlerweile als treue KMD-Hörer, aber es ist grob in der Nähe von Wolfsburg. Eines der schönsten Dörfer dieser Welt. Und da konnte ich dann mal wieder Osterfeuer feiern. Bin auch wirklich von meinem Häuschen außerhalb von Bardorf mit so einem alten Scooter. Wie nennt man denn die Dinger hier? So ein Kickroller. Also ohne Elektro natürlich.
Bobbycar.
Wir hatten ja. Mit dem bin ich, während meine alten Heimatkumpels, immerhin Fahrräder hatten, aber ich habe einfach keins mehr da, bin ich zum Osterfeuer und entsprechend, aber natürlich
City-Roller oder was?
Auch zurückgefahren. Ja, City-Roller sagt man, genau. Okay. City-Roller, genau, das, was man auf dem Dorf halt so benutzt, City-Roller. Ja, und dann bin ich am Sonntag natürlich komplett nüchtern, alles andere wäre höchst unprofessionell, nach Bielefeld auf die Bielefelder Alm, denn da gab es das The Zone-Spiel zwischen Bielefeld und dem FC Bayern München.
Moment, kommt man da nüchtern überhaupt rein in Bielefeld?
Ja, deswegen. Ich hatte diese leicht rauchige Klamotte vom Osterfeuer und natürlich hatte ich so ein, zwei Handgranaten, wie man zu diesen...
Sollte man in diesen Zeiten auch nicht sagen, schön, Mann.
Nee.
Wir sind sehr in Plauderlaune. Ich sollte dich lieb von meinen Eltern übrigens grüßen, die ich natürlich zu Ostern besucht habe. Das konnte ich mit meiner Arbeit tatsächlich kombinieren. Also liebe Grüße von Mama und Papa Zander auch an dieser Stelle. Richte ich jetzt einfach über den Podcast aus.
Ja, ist sehr, sehr lieb. Ist doch schön, dass du es auf dem Weg machst. Immerhin, also besser als gar nicht. Ja, komm, also bevor wir weiter über meinen Sonntag reden, vielleicht einmal kurz vorgestellt, was wir heute vorhaben. Wir wollen natürlich über das reden, was da in der Bundesliga passiert ist. Aber ihr habt es eventuell als fleißige Leser auch schon in der Folgenbeschreibung gelesen. Wir gehen heute auch mal wieder in Richtung zweite Liga. Nicht ganz weit runter, nämlich an die Tabellenspitze. Wir werden heute mit Rufen Schröder sprechen vom FC Schalke 04. Pünktlich zum besten Zeitpunkt im Grunde, weil der FC Schalke Tabellenführer ist in der zweiten
Liga. Ja, ich habe schon ein bisschen gezittert. Also das soll jetzt nichts gegen Darmstadt sein, aber ich konnte nicht unmittelbar zum Anstoß gestern einschalten und habe dann erstmal gesehen, okay, Schalke liegt direkt hinten. Na, da wird der Rufen, das ist ja ein Wiederholungstäter, der war ja schon ein paar Mal in diesem Podcast. Da wird er ja sehr gut gelaunt sein, aber sie haben das dann am Ende tatsächlich noch gezogen. Werden wir später drüber sprechen. Wir werden aber auch über den Tabellenführer der Fußball-Bundesliga sprechen. Der gibt's.
Also die Tabellenführerfolge, ne?
Ja, es ist die Tabellenführerfolge.
Willkommen zur Zone, der Erfolgspodcast.
Denn beim FC Bayern gibt es ja dann durchaus das ein oder andere köchelnde Thema, was du auch nüchternerweise gestern auf der Alm thematisieren durftest mit Salihamidzic, Nagelsmann und Co. Ne?
Wenn wir noch einmal erwähnen, dass ich nüchtern war, glaubt es mir wirklich keiner. Aber ja, ich glaube, das Spiel können wir schon mal zusammenfassen, bevor wir mit Carlo Wild sprechen, dem Bayern-Kicker-Reporter der letzten 640 Jahre, wenn meine Statistik da richtig ist.
Ist aber fitter als wir beide zusammen.
Das ist das Schlimme, ja. Und das selbst noch einige Wochen nach dem Osterfeuer bei mir. Ich würde mal sagen, dass die Bayern für das, was da passiert ist, nämlich Ausscheiden in der Champions League, eine ganz gute Antwort gegeben haben. Nur, dass man natürlich jetzt, so toll die Antwort auch ist, nur noch um die deutsche Meisterschaft spielt. Ich fand sie wirklich gut gegen Bielefeld in der ersten Halbzeit. Julian Nagelsmann hat später die gleiche Meinung gehabt und hat gesagt, eigentlich müssen wir so nach 15 Minuten, ich würde sagen eher so nach 25 Minuten, 3-4-0 führen. Da waren die Bayern mal wieder so, wie auch Julian Nagelsmann sie sich vorstellt, haben unglaublich gute Räume gefunden. Er hat ganz selbstbewusst, wie er halt so ist, vorm Spiel gesagt, ja, also wir versuchen offensiv über die Außen zu kommen, weil wir sehen schon Möglichkeiten, hinter deren Außenverteidiger zu kommen. Und die machen die ersten beiden Tore halt einfach exakt so, wie er es gesagt hat. Das ist schon krass und man fragt sich natürlich, warum ist das nicht besser zu verteidigen? Aber ich sag dir ganz ehrlich, es gab ein paar Szenen, die konnten wir dann, weil so viel passiert ist, gar nicht zeigen in der Sendung. Die hatten wir aber schon als Analyse vorgefertigt. Da hat man gesehen, was er für einen Fußball haben will und was er halt auch für Fußballer hat. Beispielsweise Thomas Müller, der gar nicht so auffällig gewesen ist, aber die Räume so perfekt gedeutet hat, wie er sich eben den Namen einst selber einverleibt hat. Also er hat genau im richtigen Moment die Halbspur außen besetzt, um dann in die Mitte zu ziehen, die Leute ein bisschen mit ins Zentrum zu ziehen, um außen frei zu spielen, da 1-gegen-1 Situationen. Und das, was gegen Villarreal viel zu selten passiert hat, in Hin- und Rückspiel, hast du also mal Coman, Gnabry, Coman war jetzt nicht dabei, aber dann Sané nach Einwechslung in 1-gegen-1 Situationen bekommen hast. Gnabry tatsächlich am meisten, auf der anderen Seite war Davis sehr offensiv. Das hat jetzt richtig gut funktioniert. Und so ist der Plan voll aufgegangen. Ja, gab dann noch knifflige Situationen. Fast wäre Bielefeld sogar zum Ausgleich gekommen. Das wurde dann wegen Abseitsposition zurückgenommen. Dann hätte eigentlich Nansou, hast du es mitgekriegt, mit Rot vom Platz fliegen müssen. Ja, das hat sogar Julian Nagelsmann sehr klar gesagt. Nur der Schiedsrichter hat es eben anders gesehen. Nicht nur Jöllenbeck als Schiedsrichter, sondern, da muss man dann schon noch sagen, der VAR, der da nicht eingegriffen hat. Ich frage dich, wenn beide Trainer sagen, das ist eine rote Karte, spricht das nicht unbedingt für das Schiedsrichtergespann, oder was denkst du?
Nee, also prinzipiell sind solche Luftduelle natürlich schwierig zu bewerten, finde ich häufig. Julian Nagelsmann hat das dann aber sehr schön beschrieben, finde ich. Er hat gesagt, Tanguy Nianzou war so weit weg von dem Gegenspieler und die Distanz war so groß und dann geht man einfach da nicht in das Kopfballduell, weil man mit so viel Schwung kommt und natürlich in diesem Schwung auch mit einem Arm. Ich sage nämlich nicht, dass er mit Absicht den da hingenommen hat, wo er ihn hingenommen hat, um den Kunze auszunocken. Da ist ja jetzt, ich glaube, eine Wirbelsäulenprellung wurde jetzt mittlerweile diagnostiziert. Wie viel Pech kann eigentlich Wahnsinn. Die Arminia haben, wie in den letzten drei Spielen in Folge immer wieder schwere Verletzungen, gute Besserung auch an denen an dieser Stelle. Wir hoffen sehr, dass am kommenden Spieltag es einfach mal ein Spiel gibt, wo die Arminia ohne irgendwelche größeren Verletzungen rausgeht. Ich sage nicht, dass er das mit Absicht macht, aber wie sagt man dann so schön, also dass er mit Absicht den Arm auf der Höhe hat, um auf jeden Fall den Gegenspieler zu verletzen. Aber er nimmt es halt billigend in Kauf. Es ist halt ein gefährliches Spiel einfach in dem Moment, weil du setzt ja dadurch quasi, je nachdem, wo du den Gegenspieler triffst, das ist nämlich was anderes, triffst du ihn auf der Schulter, ja, dann ist es auch extrem schmerzhaft und auch natürlich ein zu ahndendes Foul und dann eine gelbe Karte, aber triffst du ihn natürlich auf der Höhe, wo er ihn da getroffen hat, dann ist der Ellbogen, der Arm wie eine Waffe, wenn du mit so viel Druck kommst einfach, ne? Und das ist das, wo ich dann auch echt Hut ab an Julian Nagelsmann, dass er sagt, nee, klare rote Karte und wie war es nochmal, er hat ihn aus erzieherischen Gründen dann vom Feld genommen, war glaube ich so die Aussage, ne? Ich bin übrigens nicht ganz bei dir, was das Verteidigen angeht, also wenn ich mir das 2-0 angucke, ich nehme es mal exemplarisch raus, weil es so offensichtlich war, wie der Kimmich wie beim Osterspaziergang da durchs Mittelfeld spazieren kann, bevor er diesen Ball spielt, das geht gar nicht. Das ist da gibt es keinen Druck und da musst du als Frank Kramer ja durchdrehen da draußen. Der ist ja in Schrittgeschwindigkeit noch nicht mal, kann der da laufen und gucken, wo er den Ball hinspielt. Prinzipiell weiß ich natürlich, was du meinst. Es ist unangenehm, wenn der Gegner auch, wie war es bei den Bayern, 80% Ballbesitz, teilweise in Halbzeit Nummer 1, ne? Und immer wieder diese gegensätzlichen Bewegungen. Aber du musst da halt Druck auf den Ball bekommen, sobald Kimmich über die Mittellinie geht.
Ja, also du hast recht. Das zweite Tor, das war leider auch ganz, ganz schwach verteidigt. Julian Nagelsmann ist da jetzt auch nochmal deutlich geworden und hat gesagt, dass die Räume nochmal größer waren, als die Spieler auf dem Feld eigentlich gedacht haben. Haben sogar zu häufig klatschen lassen, anstatt aufzudrehen, weil sie gar nicht erwartet haben, so viel Raum zu haben. Aber schaut euch zum Beispiel mal das Ding an, das Lewandowski eigentlich ja schon zum 2-0 machen muss. Dieser Kopfball, der dann offensichtlich Millimeter vor der Linie, beziehungsweise nicht weit genug hinter der Linie, wenn das die richtige Formulierung ist, von Ortega pariert wurde. Der Angriff dahin, bis zu diesem Abschluss von Lewandowski, der den übrigens machen muss, aber das nur by the way, der ist Julian Nagelsmann Fußball at its best. Ganz interessant, was er vor dem Villarreal-Spiel gesagt hat, er will, beziehungsweise nach dem Villarreal-Hinspiel, dass ihm zu häufig direkt auf Außen gespielt wurde. Das, was Julian Nagelsmann haben will, ist, dass der Ball erst einmal ins Zentrum kommt und von da nach außen. Warum? Weil erst einmal die Verteidigung ins Zentrum gezogen werden soll. Also diese Außen, die müssen eben tatsächlich frei gezogen werden von den Leuten, die im Zentrum da im Schlauch stehen und erstmal eine Grundgefahr ausstrahlen. Jetzt schaut euch dieses Tor an. Da sieht man auch Laufwege von Müller ins Zentrum rein. Ich glaube, Goretzka auch. Also schaut euch das mal vor allen Dingen das, was auf der rechten Seite passiert, an. Das ist genau dieser Nagelsmann-Fußball, den er haben will. Und da war er halt wieder da. Trotzdem muss man natürlich dazu sagen, Villarreal hat es auch 10-mal besser gemacht als Bielefeld. Die dann in der zweiten Halbzeit und gerade Ende erster Halbzeit ganz gute Phasen hatten, aber insgesamt war es natürlich ein hochverdienter Sieg.
Drei Gedanken dazu. Ich habe überall gelesen, wie kann es sein, dass der Siebte aus der Primera Division gegen den Tabellenführer aus der Bundesliga weiterkommt? Was ist denn das für eine Quatschrechnung? Also wozu haben wir den DFB-Pokal? Wieso ist der HSV im Halbfinale? Natürlich kann auch mal in Hin- und Rückspiel sowas passieren. Das wurde so... Naja,
frag mal bei der Eintracht und Barcelona.
Ja, also das wurde so... Andersrum. Oder? Das wurde so überstrapaziert. Also klar haben sich die Bayern nicht mit Ruhm bekleckert, aber ey, also ganz im Ernst, sorry, die spielen auch Fußball da. Also
mehr als das. Ja. Du hast noch zwei Gedanken, merkst du dir. Ja. Aber das will ich einmal kurz loswerden. Weil natürlich viel über Villarreal geredet wurde und
ich liebe
noch
sie.
Viel mehr über die Bayern. Aber ich wollte Ähnliches sagen, ich wollte es nur vernünftiger ausdrücken. Villarreal im Hinspiel. Rückspiel, no. Da waren sie mir auch zu defensiv und man muss sagen, dass die Bayern da ja auch schon kein schlechtes Spiel, nee, ich würde sogar sagen, gutes Spiel gemacht haben. Und dann gab es diesen einen Konter. Aber da sage ich nicht, Villarreal, toll, haben sie sich krass verdient. Aber das Hinspiel von Villarreal, ich war ja im Stadion, das war so toll und du, ganz ehrlich, ich will das Fass jetzt nicht zu groß aufmachen, aber das war ja der Fußball, den ich hier immer wieder anprangere, beziehungsweise bei dem ich immer wieder sage, dass ich ihn in der Bundesliga einfach zu sehr vermisse. Also einfach Bock haben, den Ball von hinten rauszuspielen. Da hat nicht irgendjemand gepresst, sondern haben die Bayern gepresst. Und trotzdem zu sagen, wir sind im eigenen Stadion, Parejo und Co., ey, los, dann schnicken wir das Ding hier raus. So, ist ein Risiko dabei, aber wenn du es hinkriegst, dann gewinnst du nicht nur gegen den FC Bayern München, sondern dann schlägst du sie sogar, denn das wäre die Normalität gewesen, sogar deutlich. Das hat ja auch Julian Nagelsmann, auch Oliver Kahn so ehrlich gesagt. Das Ding hätte 0-3, 0-4 ausgehen können, wenn nicht müssen. Und das ist das, was ich großartig finde. Und das ist das, was mir, natürlich sehen wir es aus deutscher Brille, was mir sogar ein bisschen klein geredet wurde. Villarreal im Hinspiel war eine Mannschaft, die so auch ins Champions-League-Finale kommen kann.
Ja.
Setze ich jetzt ganz viel Geld auf die? Nein. Aber das, was da im Hinspiel passiert ist, so schlecht die Bayern das gemacht haben, das war fantastisch. Im Rückspiel müssen es die Bayern eigentlich drehen. Alles klar und wurde ja auch viel drüber gesprochen. Aber Villarreal im Hinspiel, sensationell, wünsche ich mir. Nicht in der Krassheit, aber einfach im Ansatz viel mehr in der Bundesliga. Deswegen lobe ich die Hoffenheims, deswegen lobe ich, dass Steffen Baumgart mit Köln versucht, von hinten ein Spiel rauszuentwickeln. Kommen wir später auch noch hin. Aber Villarreal hat es richtig gut gemacht.
Ja, Willi Orban zum Beispiel, erinnere dich zurück, hat das ja auch. Mit dem hatte ich ja auch genau darüber gesprochen. Ne? Wie viele Teams haben eigentlich Lösungen mit Ball? Und ich darf ja auch ab und an mal bei The Zone spanischen Fußball kommentieren. Und da gibt es übrigens auch einen Tabellen 14 oder 15, der das im Zweifel im eigenen Stadion versucht, hinten rauszuspielen. Auch nicht alle Teams. Ja, wir wollen jetzt nicht so tun, als wird da nur zelebriert. Aber schon mehr, als es in der Bundesliga der Fall ist. Noch zwei weitere Gedanken. Musiala zeigt beim 3:0 nochmal auf beeindruckende Art und Weise und nicht nur beim Abschluss, sondern bei allem, was vor dem Abschluss passiert, warum der so eine Granate ist und vielleicht irgendwann mal Weltfußballer wird, wie er das einleitet, also diese Entstehung, wie er das dort macht auf der Außenbahn, ne? Also dass erstmal der Ball dann da hinkommt und wie er dann durchstartet, diesen Laufweg, den er macht, an diesem Tor ist alles, was Musiala macht, einfach nur perfekt. Alles, jede einzelne Facette. Unglaublich. Und Punkt Nummer 3, den habe ich mir auch noch gemerkt. Ich habe einen Vorschlag. Ich möchte, dass Schiedsrichterassistenten bei Toren aufhören, nachträglich die Fahne zu heben. Weil es wird sowieso gecheckt und wenn es abseits war, wird sowieso zurückgenommen. Es killt den Torjubel. Lasst die Fahne unten. Ich weiß, ja, wenn ihr das Gefühl habt, das war eher abseits, aber es wird sowieso gecheckt. Das heißt, bei engen Sachen, lasst die einfach unten, lasst die sich freuen, den Torjubel, und im Zweifel wird es dann nachträglich einkassiert. Aber wenn das Tor zählt, wie jetzt beim 2:0 von Gnabry, wo sie erst aufhören zu jubeln, weil die Fahne draußen hochgeht, das killt die Emotion. Vorschlag von mir.
Ja, muss ich jetzt überlegen. Ist dann die Enttäuschung umso größer, wenn es zurückgenommen wird?
Ja,
aber dann lieber erstmal die Emotionen. Ne? Also ja, erstmal genau. Positive Emotionen fördern ist ja gut. Also auch nicht. Vielleicht erstmal als Assistent prinzipiell mitjubeln und nur nicht jubeln, wenn es vielleicht abseits war.
Aber du weißt doch, was ich meine. Also es ist doch, ich verstehe ja die Assistenten, die dann auch von draußen anzeigen wollen, okay, ich habe jetzt hier laufen lassen, aber meiner Meinung nach war das abseits. Aber ist ja gar nicht nötig. Weil überprüft wird es ja sowieso. Okay,
ja,
egal.
Hast recht, ja.
Das waren alle meine Punkte.
Ja, total. Auch super, dass du sie dir gemerkt hast, habe ich dir fast nicht zugetraut. Aber bevor wir uns zu sehr zerquatschen, wir haben noch jemanden auf der Anrufliste, der wartet schon. Ich glaube, wir sollten Carlo mit dazu holen. Ne?
Machen wir. Wir wollen sprechen über den FC Bayern München. Und wenn wir das tun, dann wollen wir das natürlich auch tun mit jemandem, der sich da auskennt. Und deswegen ist Carlo Wild jetzt bei uns in der Leitung. Nimmt sich hier am Ostermontag ein bisschen Zeit für die beiden Bekloppten vom Podcast. Hallo, Carlo.
Hallo. Sehr viel Erde zum Einstand. Ich fühle mich geschmeichelt.
Er unterbricht seinen richtig schönen Familien-Ostermontag extra für uns. Deswegen haben wir ein bisschen schlechtes Gewissen und kommen aber, Carlo, deswegen auch direkt zum Thema. Steigen mit dir direkt ein beim FC Bayern. Wie ist die Stimmungslage aktuell beim FC Bayern München? Was hast du gehört hinter den Kulissen? Wie sehr hat es gekracht nach dem Champions League aus gegen Villarreal?
Es wird zumindest sehr viel diskutiert und hinterfragt und analysiert, und die große Saisonanalyse wird jetzt dann auch stattfinden, wenn die Bayern nächsten Samstag gegen Dortmund Meister sein sollten. Es stellen sich bei denen viele Fragen. Das Spiel an sich, auch gestern Bielefeld, gab es ja doch wieder selbst für schwache Arminen Konterchancen. Es wird das Personal hinterfragt, wer hat wie was geleistet, warum gibt es diese enormen Schwankungen, ist die Abwehr zu offen, warum ist sie zu offen, ist der ganze Ansatz möglicherweise zu offensiv, warum spielt Upamecano so wechselhaft, warum tut's Gnabry, warum ist es selbst bei Lewandowski zuletzt weniger geworden? Also da stellen sich extrem viele Fragen. Und dann haben wir ja, das wissen wir alle, diese völlig überdrehten Personalfragen, sprich Vertragsverlängerungen. 15 Monate vor Auslaufen der Verträge wird da eine Inszenierung durchgezogen, wo man aus meiner Sicht nur den Kopf schütteln kann, was da für ein Druck aufgebaut wird. Aber okay, und das macht den FC Bayern ja immer super spannend.
Du kannst dir vorstellen, du hast hier zwei etwas überdrehte Menschen, Osterhase hätte ich fast gesagt, jetzt dran. Deswegen steigen wir natürlich jetzt genau in diese Personaldebatte mit dir auch ein. Also, es scheint ja immerhin bei all den auch etwas schwierigeren Schlagzeilen gerade auch gute, positive Zeichen zu geben. Es verdichtet sich ja offensichtlich. Da kannst du gleich mal sagen, ob sich das mit deinen Infos deckt, dass Manuel Neuer und Thomas Müller ganz kurz davor sind, ihre Verträge zu verlängern mit der Nachfrage. Von außen betrachtet wirkte das für Alex und mich eigentlich immer so, als wäre das sowieso eine ganz klare Geschichte, wo es keine wirklichen Zweifel dran gibt. War das oder ist das tatsächlich auch aus deiner Sicht so?
Es geht immer ums Geld, es geht um die Laufzeiten und es geht ums Geld. Und das war 2020, als die erste Pandemie-Geschichte war, da haben wir beide auch verlängert. Da ging es um die Laufzeiten und ums Geld. Und Neuer wollte damals, so hieß es, ja sogar 5 Jahre. Sie haben es dann auf einen Kompromiss hingekriegt bis 2023. Und bei Müller, da weiß man natürlich schon, dass der zum FC Bayern gehört und der ist eigentlich fast mehr Botschafter für den Verein, als er zurzeit Fußballer ist, weil dass Müller nicht gut spielt, sehen wir alle. Und trotzdem wäre es halt irgendwie schon seltsam, wenn dieser Müller den FC Bayern verließe. Der hat mal vor 5 Jahren sowas ein Angebot gehabt von Manchester United, da hätte er 125 Millionen gekriegt auf 5 Jahre. Und das hat er damals abgelehnt. Er hätte damals sogar Freiflüge für seine Frau, die ja bekanntermaßen eine große Reiterin ist, gegeben. Aber Müller ist er dann doch geblieben. Und jetzt im zarten Alter von 33 Jahren muss er wahrscheinlich auch nicht mehr wechseln. Ich meine, es gibt ja auch dieses Beispiel Schweinsteiger, der ja damals von Pep eher aussortiert wurde. Und der ging dann zu Man United, hat da nicht so gespielt, wie er sich selbst erwartet hat. Aber immerhin hat er damals noch einen Schritt in die Welt hinaus getan und hat die Liebe seines Lebens gefunden. Ist ja auch nicht so schlecht.
Und damit braucht man Thomas Müller zumindest nicht mehr zu locken. Oder zumindest nicht so, dass es seine Frau mitbekommt.
Nee, Thomas Müller ist, glaube ich, sehr glücklich verheiratet, was man sieht. Er ist ja auch Pferdestall mit aktiv, macht Zucht. Also ich glaube, ohne dass ich das je recherchiert habe, weil mich Privatleben null angeht und auch null interessiert, ich glaube, das läuft prima bei denen.
Ich hätte aber bei Thomas Müller tatsächlich sportlich eine Nachfrage, denn du sagst es, er ist im Moment nicht in der besten Form. Du sagst auch richtig, er ist eigentlich über die Person auf dem Spielfeld mittlerweile ein Bayern-Botschafter. Wenn ich aber gestern in der zweiten Halbzeit nach Einwechslung einen Jamal Musiala sehe und mal wieder mit offenem Mund dastand, weil er eben Dinge kann, die nur ganz wenige andere in der Fußballwelt können, frage ich mich, kann ein Thomas Müller mit Vertragsverlängerung tatsächlich auch ein Botschafter von der Bank sein? Denn, und jetzt korrigiert mich gerne, sage ich, ein Jamal Musiala wird in der kommenden Saison zum Stammspieler werden, weil er einfach zu gut ist, so jung er auch dann immer noch ist, aber er ist einfach zu gut. Und die Achse Goretzka bzw. das Duo Goretzka-Kimmich wird Nagelsmann auch nicht auseinandernehmen. Das heißt also, wo ist denn Platz für Thomas Müller?
Ja, die Frage ist, wo ist Platz für Musiala? Ist er die 10? Ist er links? Ist er rechts? Er hat ja auch 6 gespielt, auch beim DFB in der Nationalmannschaft zuletzt und da recht gut. Eins ist auch klar, wir sind immer sehr schnell in unserer Branche. Musiala macht auch noch viele Fehler. Und der hat auch gestern Ballverluste gehabt, hat dann das Tor gemacht, alles wunderbar. Und der hat Drehungen und Wendungen, die sind so großartig, dass er halt da immer im 1 gegen 1 wunderbar durchkommt. Und das macht im heutigen Fußball halt sehr viel aus. Die Frage nach Müller wird sich mit Sicherheit stellen. Und ein Botschafter von der Bank ist sehr schwierig. Also da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Das haben wir über die Jahre beim FC Bayern wirklich gesehen, beispielhaft gesehen. Die letzten beiden waren Ribéry und Robben, die dann noch ein Jahr Vertrag bekommen haben. Das war dann auch schon vor Ruhestand. Die haben ja nicht mehr viel gespielt. Ich glaube, Franck Ribéry noch die Hälfte und Robben ein Drittel, weil er ständig verletzt war. Also so, und das sage ich jetzt mit vollem Respekt, so Altstars auf der Bank zu haben, ist schwierig.
Ja, wobei und, man natürlich einen Fehler bei Müller nicht machen darf, Karl, entschuldige, nicht, dass das in falschen Hals kommt. Also wenn man irgendjemanden nicht abschreiben sollte, dann Thomas Müller, denn der hat ja nun mehrfach schon, nachdem er abgeschrieben wurde von Vorgängertrainern von Julian Nagelsmann, gezeigt, dass er eben noch was auf dem
Kopf hat. Ja auch in dieser Saison auch schon sehr starke Phasen gehabt, nur gerade eben nicht, Carlo, ne?
Absolut, ja. Der ist nach Kovac ja wieder zurückgekommen und hat sich dann wieder auch zum DFB gespielt. Und trotzdem, es ist bei Thomas Müller spannend. Ich habe mal, als er bei der Weltmeisterschaft, bei der Nationalmannschaft, lief es ja auch nicht so. Da habe ich mal einen Kommentar gemacht, wie Müller sein Spiel verlor. Und da hat er nur noch dirigiert. Und 3 Jahre später, und so verrückt ist der Fußball, war Thomas Müller bei der Nationalmannschaft wieder der Mann, der zurückkommen musste, weil er eben so eine Art Spielertrainer war. Also Fußball ist völlig irre und deswegen ist er auch so spannend. Aber ich glaube, auch bei Thomas Müller, der fast nie verletzt war, der ewig lange Läufe machen kann mit seinen langen Kragenbeinen, ohne dass er verletzt wird, der nur einmal, übrigens, das kann ich euch erzählen, einen Muskelfaserriss haben musste bei Pep Guardiola, weil er ihn für 2 Spiele nicht brauchen konnte oder nicht wollte. Dann habe ich damals den Müller bzw. seine Berater angerufen und gesagt, Thomas Müller Muskelfaserriss, das geht ja gar nicht bei den Muskeln. Hat er gelacht, hat er gesagt, nee, der hat keinen Faserriss, da brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Also das ist jetzt nur eine Anekdote am Rande. Und wobei, bei Müller wird die Biologie auch nicht halt machen und schneller. Und auch bei Lewandowski, die kommen jetzt schon in eine Region, alterstechnisch, wo es halt dann vielleicht auch weniger wird, aber mit Sicherheit nicht mehr. Auch wenn sie super durchtrainiert sind, ich meine, sie sind ja beide Athleten. Und es wird spannend. Also um eure ursprüngliche Frage nochmal zu beantworten oder aufzugreifen, Müller von der Bank aus immer wieder wird schwierig, weil der Müller einfach auch spielen will. Aber das will ja jeder. Aber Müller ist schon einer, der die Bank nicht aushalten wird.
Eine Sache hast du jetzt schon angedeutet, die mir gestern auch nochmal sehr deutlich vor Augen geführt wurde. Ich war ja nun in Bielefeld und habe nach dem Spiel mit Julian Nagelsmann gesprochen. Vor dem Spiel habe ich Hasan Salihamidzic mit dem Thema Kaderplanung und der Frage, die ja Nagelsmann selber aufgeworfen hatte, konfrontiert. Wie viel Risiko sollte man da jetzt gehen? Denn es gibt ja diese 2 Wege. Volles Risiko mit der Hoffnung auf viel Ertrag, nämlich Titel, oder bisschen ruhiger und dafür weniger Titel, möglicherweise. Salihamidzic hat bei mir am Mikrofon gesagt, nein, zu viel Risiko werden wir nicht gehen, das ist nicht Bayern-like. Ich habe Julian Nagelsmann gefragt und den Ton habe ich mal mitgebracht, was er denn davon hält, und ich finde die Antwort und das, was daraus entstanden ist, ist sehr interessant, wir können es uns mal anhören.
Ja, es gibt ja auch gute Lösungen, die nicht so risikofreudig sind, aber wir diskutieren es intern und ich habe meine Ideen und dann schauen wir, was am Ende bei rauskommt.
Also, heißt, es ist schon so, dass Sie sagen, es gibt durchaus Spieler, da lohnt es sich, ins Risiko zu gehen.
Ja, die gibt es definitiv. Für mich ist immer einfach eine Frage, wo willst du hin auf lange Sicht? Und du darfst einfach nicht viele Transferperioden verschlafen, weil so viel hast du nicht. Ja, und wenn du auf lange Sicht immer zu den Top 4 in Europa gehörst, das ist, was ich auch gesagt habe, dann ist es klar, das ist in der freien Wirtschaft auch so, wenn du am Ende ein Top-Produkt hinten raus haben willst, musst du auch vorne in der Produktion meistens Top-Materialien verwenden. Und das ist ganz normal. Das ist immer eine Frage, wo man hin will. Wir haben eine schwierige Situation, wir haben die Pandemie, wir haben andere finanzielle Voraussetzungen als der englische Fußball im Allgemeinen, als auch der spanische, ganz offensichtlich, die auch investieren können. Ein großer Club an der Küste, wo man nicht genau weiß, wie. Und natürlich auch Paris, die andere Voraussetzungen haben aus rechtlicher Sicht. Die haben wir einfach in Deutschland nicht. Und deswegen müssen wir kreative Wege gehen. Wir diskutieren da viel. Es gibt sicherlich nicht für uns den Weg, nur Kohle reinzubuttern, weil die haben wir nicht in der Hülle und Fülle, sondern wir müssen auch andere Wege gehen, andere Lösungen finden, die jetzt nicht die Früchte tragen im nächsten Jahr, aber vielleicht am Ende meiner Amtszeit oder vielleicht auch erst in 6, 7, 8 Jahren, ich weiß es nicht. Aber diese Entscheidung müssen wir treffen, wenn man dauerhaft zu den Top 4 in Europa gehören will.
Carlo, interpretiere ich da richtig, dass Julian Nagelsmann etwas andere Vorstellungen hat als Hasan Salihamidzic?
Wir müssen aufpassen, wenn wir immer alles auf Salihamidzic projizieren. Salihamidzic ist ein Mann eines Gremiums, das alles verabschiedet. Und dazu gehören auch ein Oliver Kahn. Als Zuträger ist Marco Neppe als technischer Direktor da. Der Aufsichtsrat muss beim FC Bayern jeden Transfer über 25 Millionen, und ich glaube, da gibt es nicht viele, die darunter liegen, absegnen. Also sind dann auch noch der der Aufsichtsratschef Heiner und dann selbst Uli Hoeneß dabei und die anderen großen Herren aus der Wirtschaft. Also es ist kein Alleingang Salihamidzic. Das glaube ich ist einmal wichtig. Beim FC Bayern, da kann man zum heutigen Zeitpunkt definitiv, ich habe die letzten Tage sehr viele Gespräche geführt, nicht sagen, ob sie viel Risiko gehen werden oder den Sparkurs weiterführen werden, ob sie einen Paradigmenwechsel vornehmen oder nicht. Ich bin ja schon älter, dann kann ich euch jungen Kollegen mal erzählen, wie es 2007 war. Da haben die den Ribéry geholt, den Luca Toni, den Miro Klose. Dann haben sie noch den Marcel Janssen für, glaube ich, 10 oder was geholt, der nur ein Jahr blieb. Also da, und Altin Top 4-0. Da war eine Investitionswut beim FC Bayern, weil sie damals im UEFA Cup spielen mussten. Und da haben sie ein Risiko auf sich genommen. Da hat ja, wie später rauskam, Luca Toni mehr Kirchensteuer nachzahlen müssen, als wir drei in unserem ganzen Leben jemals verdienen werden. Und das ist wirklich so. Und wenn wir jetzt 2012, 2013 nehmen, da saßen die Herren Rummenigge, Hoeneß, Hopfner, glaube ich, Sammer und Heinkes zusammen. Da ging es um Javi Martinez. Und da hatte Jupp Heynckes, der ja immer sehr sparsam war und vorsichtig, und er hat immer den Javi Martinez gepusht. Und den kannte man in Deutschland ja nicht so. Und dann hat der Karl Rummenigge gesagt, Jupp, jetzt mal unabhängig vom Geld, 40 Millionen, bist du überzeugt, dass der Spieler den Unterschied macht? Dass wir im nächsten Jahr natürlich geprügelt von dieser Niederlage daheim, wie wir in Bayern sagen, dann den Pott holen können? Und hat der Jupp Heynckes gesagt, spielerisch, sportlich bin ich total überzeugt. Und hat Karl Rummenigge, ist verbürgt, diese Geschichte, den Arm gehoben und hat gesagt, dann bin ich dafür, dass wir dieses Risiko 40 Millionen Euro für Javi Martinez, einen Sechser, eingehen. Und dann haben sie den geholt, dann haben sie noch Mandzukic geholt, Shaqiri, und haben damals kräftig Kohle rausgeblasen. Okay, ein Jahr später haben sie die Champions League gewonnen. Also beim FC Bayern kann auch sehr schnell, lassen wir doch mal den durchaus nicht unvorstellbaren Fall kommen, dass Lewandowski vielleicht doch geht. Sie kriegen nochmal 40, was weiß ich, Millionen, dass vielleicht sogar Gnabry geht, was ich auch nicht ausschließe. Und dann hast du vielleicht auf einen Schlag 80 Millionen liegen. Und dann musst du eh neu gestalten. Und dann kann ich mir vorstellen, dass es dann halt nochmal ein bisschen mehr gibt. Auf der anderen Seite haben sie natürlich schon erkannt, so eine Nummer wie mit Lucas Hernandez, 80 Millionen plus ein Wahnsinnsgehalt, das das Gefüge beim FC Bayern völlig durcheinander gewirbelt hat, was der kassiert. Das macht sie natürlich schon vorsichtig. Und diese ganzen Pole, die da sind, die werden jetzt, wenn die Herren das alles groß planen, alle bing, bing, bing wird's machen, und dann wird jeder sein Statement abgeben und dann werden sie das abwägen. Das haben die immer gemacht. Und dann wird erst abgewogen werden. Risiko null oder Risiko mehr? Ich meine, die haben 150 Millionen durch die Pandemie verloren. Dieses Halbfinale Liverpool, nein, ist bestimmt auch 15 bis 20 Millionen schwer netto. Also so gesehen, das Geld ist nicht mehr so da. Und Nagelsmann macht sehr intelligent. Im Grunde schickt er uns und dem FC Bayern, mehr natürlich dem FC Bayern, den Leuten dort, permanent, seit Wochen, die sanfte, immer direkter werdende Botschaft, hallo Leute, ich brauche neue Spieler. Oder? Das können wir doch so interpretieren.
So wirkt es ja. Genau, deswegen, ich finde diese Martinez-Geschichte ist interessant. Also im Endeffekt kann man ja Nagelsmann genau sowas zutrauen, wie es damals war, dass der Cheftrainer sagt, vertraut mir, der muss kommen, da sollten wir ins Risiko gehen. Also interpretiere ich auch das, was er mir gestern gesagt hat, jetzt noch ein bisschen direkter in die Richtung.
Aber da sage ich jetzt mal als Kontra, wenn er dann einen Sabitzer empfiehlt, dann wird es schwierig.
Stimmt.
Und wie viel, Carlo, wie viel Risiko wäre, ja gut, wobei, also Robert Lewandowski ist ja da. Es klang gerade so raus bei dem, was du gesagt hast. Also du hältst es zumindest für alles andere als unwahrscheinlich, dass der, es gibt ja gefühlt jeden Tag neue Schlagzeilen. Was hast du da für Infos, dass der vielleicht wirklich schon zur kommenden Saison kein Stürmer mehr beim FC Bayern ist?
Die offizielle Version des FC Bayern, ich glaube, das ist auch momentan die Haltung dort, wir geben Lewandowski nicht ab. Und wenn er unbedingt weg will, dann soll er 2023 für null gehen. Also ich glaube, die wären sogar dazu bereit, außer es gibt halt noch die Vertragsverlängerung. Aber da sind ja immer Zahlen im Spiel, und Lewandowski würde, wenn er jetzt nächstes Jahr 2023 nochmal 2 Jahre bliebe, zum Ende seines dann 2025 auflaufenden Vertrages 36 sein. Und da bin ich mal gespannt, ob es dann immer noch so rappelt. Und das sind wir doch mal ganz ehrlich, die Saison von Lewandowski, das sind, ich weiß, das ist das Entscheidende, aber das sind die Tore. Aber vom Fußball her war es zuletzt auch nicht mehr so toll. Denn ich sehe momentan den Lewandowski, der 2018 bei Bayern gespielt hat, als er unbedingt zu Real Madrid wollte. Und der kann diese Körpersprache dann auch nicht kaschieren. Und ich habe momentan so das Gefühl, bloß es gibt auch Leute, die sehr gut informiert sind, die sagen, der hat momentan auch nicht so das tolle Man United, da will er nicht hin, ist angeblich interessiert. Ich sage angeblich, weil ich bin nicht bei denen im Vorstand. Juve soll interessiert sein, die haben den Vlahovic, der ist auch Mittelstürmer, halte ich dann auch für schwierig. Und der Treppenwitz wäre ja, oder wenn er gegen den ewigen Kontrahenten der Bundesliga und Beteuer-Kanone Aubameyang auf einmal in derselben Truppe spielen würde. Also, und wenn wir drei nicht völlig falsch informiert sind, sind doch bei Barcelona ein paar Milliarden Euro Schulden, oder 1,3 Milliarden. Ich bin gespannt, wie die das stemmen, aber die haben es immer hingekriegt.
Ja, das war der Verein von der Küste, den Nagelsmann angedeutet hat gestern. Ja, den man selbst nicht versteht, wie die das machen.
Ja, aber ich wäre als FC Bayern völlig entspannt. Ich bin der Meinung, wenn sie es nicht hinkriegen und wenn er meint, er muss weg, dann soll er gehen.
Ich fasse mal zusammen.
Dann schießt er andere Tore. Dann schießt er andere Tore dort. Als Mittelstürmer beim FC Bayern kriegst du so einen super Service, da schießt du immer Tore.
Aber Carlo, da gerät ich jetzt noch einmal rein. Ich bin da hin und her gerissen bei diesem Argument, was ich selber auch schon benutzt habe, dass ich mir dachte, ein Stürmer XY, wenn er so gefüttert wird wie bei den Bayern. Aber trotzdem, diese Quote, die dir Lewandowski garantiert hat in den letzten Jahren, die garantiert dir doch kein anderer. Also ich tue mich echt schwer damit. Ich verstehe, was du meinst. Und ich habe dieses Argument auch schon genutzt, zu sagen, ja gut, wenn die Coman und Gnabry und so weiter da füttern und Sané und Kimmich dir die langen Bälle da vorne in die Tiefe spielt, dann macht jeder in Anführungsstrichen so viele Tore wie er. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, nee, kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, ich habe nicht gesagt so viele. Es wäre auch die größte Ungerechtigkeit von uns allen und auch von jedem Trainer und Beobachter, wenn er in Zukunft einen Torhüter an Neuer messen würde und einen Mittelstürmer an Lewandowski. Ja. Das wäre sowas von unfair, das darf nicht sein. Aber mir fällt jetzt mal, ich sage nicht, dass der da hin muss, aber ein Kalajdzic, der hat ja auch irgendwas. Lass den mal in einer Mannschaft spielen, wo er noch schärfer trainiert, wo er hoffentlich danach gesund ist, er ist viel verletzt. Ich empfehle den jetzt nicht, aber ich denke mir, Mensch, auch einer vorne drin, groß, hat was, Kopfball, weiß, was Tor steht. Vielleicht kann so einer auch mal hochkommen. Oder du spielst einfach mal ganz anderen Fußball. Wie der FC Bayern spielt momentan keinen Nagelsmann-Fußball, wenn es den überhaupt gibt. Da gibt es doch das Pressing, das ist doch Kreisliga zum Teil. Die gehen mal drauf, da gehen es nicht drauf, die lassen die hinten rausspielen. Ihr müsst mal nochmal das Spiel gegen Villarreal anschauen. Da waren auch 5 bis 10 Minuten auf der linken Seite, hat Villarreal an der Eckfahne auf 5 Quadratmeter, haben die 4-mal den Ball direkt spielen und haben sich vor hinten befreit. Da war ich auf der Tribüne gesessen, ich habe mir gedacht, hallo, das kann doch wohl nicht sein, hier geht es um alles. Und die lassen die da hinten mit einem Kindergartenpressing rausspielen. Und da ist halt die Frage, geht es mit Lewandowski noch? Macht er den Schritt gegen Bochum oder gegen diesen oder jenen kleinen Verein und nur gegen die Großen? Macht's Müller, machen die das alles noch? Das ist doch die Frage. Mhm. Auch Leroy Sané, wenn ich den zurzeit sehe, habt ihr ja gestern auch gesehen, da musst du als Nagelsmann, wenn du Pressing spielst, so wie Paulsen und Kunku und wie die ganzen Experten da heißen in Leipzig, wie die da losschießen, das ist schon ein kleiner Unterschied. Und das ist die Frage, ist das kompatibel? Das sind für mich alles ganz gravierende Fragen. Wie will der FC Bayern kicken? Wie will der Julian Nagelsmann Fußball spielen? Und ich glaube nicht, dass Nagelsmann momentan sein Ideal von Fußball durchsetzen kann.
Deswegen glaube ich tatsächlich, Julian Nagelsmann arbeitet natürlich weiterhin mit der Mannschaft, um jetzt diesen Bundesliga-Titel einzufahren, aber auch schon sehr an Argumenten für Leute, die dann noch ein bisschen mehr zu seinem Stil passen. Und da ist natürlich Robert Lewandowski eine ganz, ganz große Frage. Wir behalten das im Auge. Die katholische Kirche wird da auch ein Auge drauf haben, denn sie wird wahrscheinlich auch ein bisschen Steuer abdrücken können. Und ihr natürlich zu Hause auch. Und dann werden wir irgendwann schlauer sein und wieder drüber reden, Carlo. Lieben Dank für den Moment.
Immer gerne mit euch. Viel Spaß beim Ostereiersuchen, weil gestern habt ihr ja gearbeitet, also müsst ihr heute noch den Osterhasen. Und eins sage ich euch auch noch. Mein Enkel, 2,5 Jahre, mit dem habe ich gerade gekickt. Er hat nämlich neue Fußballschuhe von mir gekriegt, die ersten seines Lebens.
Oh.
Linksfüße.
Werden gebraucht.
Jonas,
klar. Wir setzen also auf dich. Carlo, vielen Dank für deine Zeit.
Mach das gut. Tschüss.
Auch für die bayerische Ciao. Langzeitplanung.
Ciao.
Tschüssi.
Ciao.
Ich stelle mir vor, wie Julian Nagelsmann in diesen Wochen so Dia-Shows vorbereitet mit tollen Stürmern aus der Fußballwelt, um sie Salihamidzic, Kahn und Co. zu präsentieren, um da einen Daumen hoch zu bekommen. Weiß gar nicht, ob man ihm die Daumen drücken sollte.
Weiß ich auch nicht. Aber interessanter Gedanke. In deinem Kopf möchte ich auch nicht wohnen. Okay, also vielen Dank an Carlo Wild. Da haben wir doch jetzt, nachdem wir in den letzten Wochen durchaus auch immer mal wieder etwas spärlich den FC Bayern behandelt hatten, etwas intensiver uns mit dem beschäftigt. Gucken wir noch auf den restlichen Sonntag, als du dann schon Feierabend hattest und wieder auf dem Rückweg von der Alm warst, gab es ja noch 2 Spiele unmittelbar danach. Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt 2:0 und die TSG Hoffenheim gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth 0:0. Wenn ich Geld setzen würde, hätte ich darauf gesetzt, dass Frankfurt dieses Spiel bei Union verliert, weil, Schöpmann, du kennst es auch, wenn man so ein emotionales Hoch hatte, wie es die Frankfurter bei vielleicht einem der Fußballspiele in dieser Saison hatten, beim FC Barcelona, an die 30.000 im Camp Nou, die kommen immer noch nicht drauf klar und versuchen jetzt in irgendeiner Art und Weise mit personalisierten Tickets in Zukunft dafür zu sorgen, dass das nie wieder passiert, so eine hessische Invasion in Katalonien. Es war mir irgendwie klar, dass das nichts werden kann für die. Auch dann ist Union auch der falsche Gegner.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Auswärts bei Union ist so ungefähr das Dürste, was dir passieren kann, wenn du gerade so ein Ding im Kopf und natürlich in den Knochen hast.
Es war schon geil, ne? Also ja. Ist jetzt schon wieder ein Weilchen her, aber das war schon krass. Also Eintracht, das war schon leicht gänsehautig.
Ja, und deswegen schreibt der Kicker übrigens bei diesem Unionsspiel auch, die Berliner überrollen Frankfurt, weil sie eben genau diese physische Mannschaft ist, die dann besonders wehtut. Grischa Prömel übrigens mit einem tollen Auftritt, auch einem tollen Treffer. Also Avoni hat das, hast du dieses Tor von Avoni mit dieser krassen Körperlichkeit gesehen? Also ja. Da kann man ja fast nur hoffen, dass nicht zu viele Premier League Manager zuschauen, weil die sehen den ja sofort bei irgendeinem englischen Verein. Also an der Grenze zum Foul, klar, Hinteregger hat sich auch beschwert.
Ja, aber da würde ich sagen, die Verteidiger sind es einfach mittlerweile gewohnt, dass sie zu oft diesen Pfiff bekommen. Also wie oft sehen wir das, wenn ein Verteidiger zum Beispiel auch auf die eigene Grundlinie zuläuft und den Ball versucht einfach nur abzuschirmen und dann gibt es einen Mini-Kontakt von hinten und Schiedsrichter haben die Verteidiger dazu erzogen, dass sie wissen, im Zweifel kriegen sie schon den Pfiff. Und ich glaube, dass das in dem Fall vielleicht so ein ganz klein bisschen auch bei ihm im Hinterkopf war.
Noch geiler übrigens als diesen Zweikampf gegen Hinteregger fand ich das, was er danach gemacht hat. Jetzt habe ich nicht mehr im Kopf, gegen welchen Frankfurter er sich dann noch durchgesetzt hat. Das zu 100% fair, da gab es jetzt gar nichts dran zu rütteln. Aber wenn ihr nochmal hinschaut, er lässt quasi den Ball für einen kurzen Moment mal in Ruhe und geht erstmal mit dem Körper nochmal ein paar Schritte weiter und geht nur gegen den Verteidiger. Bam, also Bumpen nennt man das im Basketball. Und ist dann mit dem entsprechenden Platz wieder am Ball und drückt ihn vorbei am Keeper. Also das war schon eine krasse Aktion. Das zeigt mal wieder, was sie da für ein Juwel haben. Das ist nun auch bekannt, aber da mal wieder so sehr, sehr deutlich geworden. Und du sagst es aus Frankfurter Sicht. Ist es verzeihlich, aber klar?
Naja.
Also ich will jetzt sagen verständlich, so in dem Sinne. Ne? Also verständlich, aber mit Blick auf die Tabelle natürlich trotzdem doof, weil sie wollen natürlich auch kommende Saison wieder in Europa
League spielen. Ja, aber die gewinnen einfach die Europa League, dann ist auch gut. Wobei, dann müssten sie ja RB schlagen. Müssten sie ja im deutsch-deutschen Finale, sollte es denn dazu kommen, sich durchsetzen. Hoffenheim gegen Greuther Fürth habe ich jetzt ehrlicherweise nicht viel zu beizutragen, außer, dass sich die Hoffenheimer extrem auf Grischa Prömel freuen können, um nochmal auf das letzte Spiel zurückzukommen.
Ja, und die haben natürlich Frankfurt auch den Gefallen getan, dass sie beim Tabellenletzten federn lassen, beziehungsweise zu Hause gegen den Tabellenletzten nur einen Punkt holen, denn Hoffenheim ist einer der Konkurrenten von Frankfurt im Bereich Qualifikation für die Europa League. Also das ist ein bisschen bitter. Ausführlich habe ich dann geschaut, Leverkusen gegen Leipzig. Sehr interessantes Spiel, finde ich. Leider nicht nur positiv interessant, sondern eben auch dahingehend interessant, dass Bayer 04 Leverkusen gesagt hat, so, Leipzig, lass uns mal ein paar Videos von denen anschauen. Was machen die gut? Ah, Umschaltfußball, sehr viel Tempo, gerade nach Ballgewinn. Das sollten wir denen nehmen. Und da hatten wir dann also mal wieder einen Fall, in dem sich der eine Verein wirklich sehr nach dem gegnerischen Verein gerichtet hat und weniger auf die eigenen Stärken gesetzt hat, als darauf, die gegnerischen Stärken zu bekämpfen. Was kommt raus? Eine sehr schwache, für den Neutralen definitiv auch eine enttäuschende erste Halbzeit. Ganz interessant, Tedesco hat selber gesagt, wir sind überrascht, dass die Leverkusener jetzt hier eine Dreierkette anbieten. Haben wir nicht mit gerechnet. Aber auch da ist eben deutlich geworden, Leverkusen, Seoane hat eben darauf reagiert, was Leipzig normalerweise spielt. Bei denen hat ein Nkunku auf der Bank gesessen. Aber das Gute an Leipzig ist, erstens, sie haben einen tiefen Kader und zweitens, ein Nkunku ist irgendwann gekommen.
Nach Fehlpass Kossounou, den du dir dann halt einfach nicht erlauben darfst, ansonsten wäre es vielleicht ein 0-0-Spiel am Ende gewesen, ne? Legt er dann vor für Szoboszlai seinen Außenrissschuss von Tarnoch unhaltbar abgefälscht. Und das ist dann am Ende das Tor, was dieses Spiel entscheidet. Leipzig gewinnt 1-0, ist unter Tedesco so dermaßen stabil und schiebt sich vor allem durch diesen Sieg an Leverkusen vorbei auf Rang 3.
Du kannst eventuell drauf kommen, weil ich dich jetzt mit diesem Timing frage, aber hast du im Kopf, wer die beste Rückrundenmannschaft der Liga ist?
Wenn das mal nicht die Leipziger sind.
Zehnter nach der Hinrunde, beste Mannschaft in der Rückrunde. Domenico Tedesco.
Ja, das ist der Tedesco-Effekt. Gehen wir in den Samstag rein, arbeiten uns quasi diesmal von hinten nach vorne. Da gab es ein Derby am Samstagabend, Gladbach gegen Köln. 1-3, der FC gewinnt auch das zweite Derby in dieser Saison, führt zur Pause schon mit 3-0. Das war eine absolute Nichtleistung von Gladbach in Halbzeit Nummer 1. Und ich habe den Fehler gemacht, dass ich wieder vergessen habe, wie letzte Woche schon, Toni Modest aufzustellen beim Kicker-Manager. Super! Toll. Aber immerhin Marc Uterich.
Ja. Ich fand die, also auch wieder zweischneidig, ne? Wenn wir jetzt gerade bei Bayern gegen Bielefeld, Bayern wie Real drüber gesprochen haben, dass eine Mannschaft gut spielt und die andere gut spielen lässt, nämlich den Gegner, muss man jetzt gerade bei den ersten beiden Kölner Toren sagen, das spielen sie wunderbar hinten raus. Da sind wir dann tatsächlich auch bei der Idee von Steffen Baumgart. Schöne Kombinationen, Lösungen, Risikoideen, aber Gladbach lässt halt auch unschön zu.
Ey, dieses zweite Tor, ne? Die kommen eigentlich in keiner der Situationen, wo du reinkommen musst, überhaupt einmal in den Zweikampf. Sie sind immer einen Schritt mindestens zu spät. Modest 1-0, du hast es gesagt, Kainz 2-0, Ljubicic 3-0, da geht ein wunderbarer verlagernder Ball von Uth voraus. Auch da steht Gladbach komplett schlecht gestaffelt, komplett offen. Und 3-0, dann macht Embolo in der zweiten Halbzeit noch das 1-3. Das kam alles natürlich nicht gut an bei den Gladbacher Fans, die dann nach dem Spiel noch einige Teile davon das Clubgelände stürmen wollten. Ich habe mir das Video angeguckt. Wir sind Gladbach und ihr nicht, wurde das skandiert. Die Polizei hat dann entsprechend da einmal erstmal die Tür zugemacht und dann kam es wohl noch zu einer langen Aussprache. Das sind natürlich Szenen, die, ja, da, wenn ihr uns regelmäßig zuhört, wisst ihr, dass wir das jetzt nicht so wahnsinnig doll finden, sowas.
Und ich bin mir auch nicht sicher, wie viel Gladbach sie wirklich sind, aber da hat jeder wohl seine eigene Meinung. Unbestritten Anthony Modest, mal wieder sehr, sehr wichtig. Das ist auch der Mann, den wir heute zum Anlass genommen haben, Freddy Tappe in die Spur zu schicken, wobei ich jetzt zugeben muss, den habe ich über die Feiertage ein bisschen vergessen. Jetzt hoffe ich, dass er nicht zu sauer ist. Ich würde mal vorsichtig anklopfen und sagen, frohe Ostern.
Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
Der 1. FC Köln hat am Samstag nach 32 Jahren zum ersten Mal wieder zwei Derbysiege in einer Saison gegen Borussia Mönchengladbach gefeiert. Entscheidenden Anteil am Sieg der Kölner hatte dabei, wie eigentlich immer, Anthony Modest. Der Franzose erzielte bereits zum 8. Mal in dieser Saison das wichtige 1:0 für sein Team. Das ist zusammen mit Bayerns Robert Lewandowski und Unions Taiwo Avoni Bundesliga-Höchstwert. Zudem erzielte Modest 36,4% aller Kölner Tore. Er ist somit minimal vor Robert Lewandowski mit 36,0% der Bundesligaspieler, der anteilig die meisten Tore für sein Team schoss. Und auch in einer weiteren Kategorie duellieren sich Modest und Lewandowski auf Augenhöhe. Denn ohne ihre Tore hätten sowohl der 1. FC Köln als auch der FC Bayern 17 Punkte weniger in der Bundesliga-Tabelle. Und ihr könnt es erraten, auch das ist natürlich Bundesliga-Höchstwert. Für die Kölner und Modest geht es am Samstag zu Hause gegen Bielefeld weiter, aber auch Robert Lewandowski wird versuchen, Modest am nächsten Spieltag zumindest in einigen der genannten Kategorien wieder zu überholen. Die Chance dazu hat er ebenfalls am Samstag im Topspiel zwischen dem FC Bayern und dem Tabellenzweiten Borussia Dortmund. Tipico gibt den Bayern dabei eine 1,4er-Quote auf den Sieg und damit die 10. Meisterschaft in Folge. Das sind gute News für den FC Bayern und auch gute News für euch, denn falls ihr Neukunden bei Tipico seid, schenkt euch Tipico sogar extra für dieses Spiel eine 5-Euro-Gratiswette sowie einen 100%-Bonus. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
Wenn der liebe Freddy uns das Stichwort schon gibt, machen wir doch weiter mit dem BVB, der also in der kommenden Woche das Spiel hat, was möglicherweise den FC Bayern München zum Meister macht. Der BVB will es verhindern und hat mit einem klaren Sieg gegen den VfL Wolfsburg dafür gesorgt, dass der Abstand in Richtung Bayern auch nicht zu groß wird. 6:1 für Borussia Dortmund. Mehr Tore als Lewandowski Kirchensteuer zahlt und das Ganze natürlich auch wieder aus zwei Seiten zu betrachten. Die Dortmunder, angeführt von einem sehr, sehr spielstarken Marco Reus, toll. Wolfsburg besorgniserregend schwach. Lass uns kurz mit denen anfangen. Muss man sich da sogar noch Sorgen in Richtung Abstieg machen? Ich bin ja am Freitag Reporter. Was für Fragen muss ich da stellen?
Auf jeden Fall sehr kritische, würde ich mal sagen. Also ja, ich habe natürlich auch im Hinterkopf, dass auch dieses Spiel anders laufen kann, wenn Lukas Metscher oder bei dieser Doppelchance mit Wolfsburg da vielleicht in Führung geht. Wobei trotz alledem Dortmund an dem Tag so griffig war und Wolfsburg so nicht präsent. Naja, und ich habe das immer wieder gesagt. Auch Derschi hat letzte Woche gesagt, die sind jetzt safe und so weiter. Es sind 4 Spiele und es sind 6 Punkte, ja. Und du hast gesagt, die sind durch. Und Derschi hat gesagt, sie sind durch. Ich habe immer gesagt, Leute, macht mal Piano. Es sind 6 Punkte. 6 Punkte sind 6 Punkte. Und das komplett gleiche Torverhältnis wie der VfB Stuttgart. Das Einzige, wo ich jetzt noch mal kurz nachgucken muss, was ist denn mit dem Restprogramm beim VfB Wolfsburg?
Leute, macht mal Piano, 6 Punkte sind 6 Punkte. Ich glaube, das ist ähnlich wie Jesus damals gesprochen hat. Ich glaube, das ist ein Zitat, das hast du von ihm. So erinnere ich mich.
Also daran. Jetzt Mainz zu Hause, dann in Stuttgart, dann beim 1. FC Köln, der ja mit Steffen Baumgart auch noch die internationalen Ränge ausgerufen hat neuerdings, und dann zu Hause gegen den FC Bayern am letzten Spieltag. Was machen wir mit dem Restprogramm? Stuttgart-Entscheiderspiel.
Das habe ich eigentlich bei Bielefeld schon gesagt. Das Ding haben sie dann 4-0 gewonnen. Also ich glaube, man macht immer einen Fehler. Denn 6 Punkte sind nicht immer 6 Punkte. Es liegen zu viele Mannschaften noch dazwischen. Also ja, auf Stuttgart sind es 6 Punkte, aber auf Hertha sind es 5, auf Augsburg sind es 2. Und auch wenn es dann eben nur 2 sind, die müssen ja alle erstmal mehr Punkte holen. Es muss eben nicht nur das Team, das 6 Punkte zurückliegt, mehr Punkte holen, sondern Hertha und Augsburg auch. Und deswegen glaube ich, es wird trotzdem nichts mehr passieren. Aber frag mich nächste Woche nochmal, kleiner Cliffhanger, nächste Folge wird toll. Denn vielleicht sieht es dann schon wieder ganz anders aus, wenn Wolfsburg gegen Mainz, eine Mannschaft, die natürlich in der Situation jetzt gerade ganz schwer einzuschätzen ist, weil alles kann, nichts muss, so die zentralste Tabellenposition, die man haben kann, 9. aktuell die Mainzer, vielleicht sieht es dann schon viel, viel schwieriger aus. Am Sonntag ja dann Stuttgart gegen Hertha. Ich meine, klar, die nehmen sich dann gegenseitig die Punkte, aber ja, ich kann es mir immer noch nicht vorstellen. Ja, aber du.
War trotz alledem, du hast ja gesagt, war besorgniserregend. Ne? Also ja, zur Pause.
Standardsituation ja, übrigens ja, wieder. Ne? Also furchtbar. altes Kohfeldt-Problem übrigens, ja, wenn wir uns an seine Bremer Zeit erinnern, ist da jetzt wieder aufgeploppt. Ja.
Also zur Pause 0-5 hinten, dann auch diese ersten 5 Tore, die fielen innerhalb von 14 Minuten, unter anderem der Debütant Tom Rothe, lass uns noch ein bisschen über Dortmund reden, 17 Jahre jung, auf der linken Bahn, erstes Spiel in der Bundesliga, trifft direkt nach einer Standard und auch Haaland trifft, da habe ich genau hingehört, Marco Rose, ne? Also Sprunggelenk immer noch nicht gut, er muss vorm Spiel, wie hat er es gesagt, da zucke ich zusammen bei solchen Aussagen, ein Tablettchen nehmen. Oder solche Sachen, finde ich, haben immer so ein besonderes Geschmäckle. Aber er hat jetzt immerhin mal wieder und einmal auch wirklich aus absurdem Winkel getroffen und ja, mal wieder gezeigt, dass der Torfluch ist beendet. Boulevard-Benny ist wieder unterwegs.
Ja, obwohl der BVB weiterhin große Personalsorgen hat, also auch über die Personalie Haaland hinaus. Da muss Marco Rose wieder sehr, sehr tief in Richtung Bank greifen. Du hast es gesagt, Tom Alexander Rothe unter anderem heute dann, Samstag dann mal wieder mit dabei. Ja, und dann ist am Ende das 6-1 ein mehr als erfreuliches Ergebnis, wenn man diese Umstände mit einberechnet. Ein Wort noch zu Wolfsburg, hast du es mitbekommen? Das erste Team in dieser Saison mit einer Laufleistung unter 100 Kilometern. 99,97 Kilometer ist der schlechteste jemals gemessene Laufwert eines Fußball-Bundesligisten. Also wenn ich das jetzt noch mit dazu nehme, muss man sich schon sorgen.
Ja, aber da würde ich sagen, Kopf hoch, liebe Wolfsburg-Fans, ich habe Fußball noch nie über Laufen definiert. Daher ist das auch nicht so schlimm. Nein, ist natürlich auch wirklich besorgniserregend. Die anderen Spiele noch vom Samstag. Mainz gegen Stuttgart 0-0. Der VfB Stuttgart rutscht deswegen erstmal runter auf die 16, weil die Hertha gewonnen hat mit 1-0 beim FC Augsburg. Wir haben ja jetzt diese Schlüsselspiele quasi an jedem Spieltag, treffen da unten ein paar dieser Teams direkt aufeinander. Die Hertha angeführt von Kevin Prinz Boateng, der sich seine Position aussuchen durfte. Felix Magath hat ihn gefragt, wo willst du spielen? Auf der 10. Okay, hat er 68 Minuten auf der 10 gespielt.
Aber natürlich sagt er 10.
Ja, natürlich.
Also sorry, was hättest du denn gesagt?
Ja.
Torwart.
Ja, weiß ich auch nicht so genau. Auf jeden Fall, nachdem Magath hatte ja unter der Woche, da hat der ein oder andere Hertha-Fan schon gedacht, oh, hat er ja moniert. Er hat einfach keine Führungsspieler bis auf Boateng und der ist nicht fit. So, es hat aber immerhin für 68 Minuten gereicht und sie machen dann aus einem, oh Gott, dieser Augsburger Einwurf da, ne? In der eigenen Hälfte, was macht Diago denn da? Und dann spielen sie super und Serdar am Ende, der jetzt auch von Beginn an gespielt hat, haben wir letzte Woche mit Dershi drüber diskutiert, mit der Hacke natürlich ein wunderbares Tor, aber so kannst du dich natürlich nicht einladen oder kannst du den Gegner da natürlich nicht einladen und dann unter anderem Gregoric noch mit einem Lattenkopfball, ganz wichtiger Sieg für Hertha BSC.
Stuttgart holt einen Punkt in Mainz, kann man als, ja, was ist es? Kleinerfolg, Halberfolg werten für den VfB, der damit aber eben durch den Hertha-Sieg auf die Relegation abrutscht.
Ja, Nullnummer geht in Ordnung. Alu-Pech Mainz, aber auch Stuttgart hatte durch Führich zum Beispiel so eine Chance aus der Distanz. Leeres Tor, ja, trifft er dann halt nicht, ist halt auch so ein bisschen Glücksspiel. kann ich schwer einschätzen. Also besser einen Punkt holen gegen Mainz als keinen. Ich mache aber jetzt auch eine Rechnung nach der anderen auf hier. Wahnsinn. So,
Belli, ich bin gespannt, was du zu Freiburg gegen Bochum zu sagen hast. Deutlicher Sieg für den Sportclub zu Hause. Die interessantesten Bilder, die gab es für mich nach dem Spiel, nämlich als die Bochumer Spieler vom Auswärtsfanblock gefeiert wurden nach einer 0-3 Niederlage. Das Ganze entsprechend nicht für das, was davor 90 Minuten auf dem Platz passiert ist, sondern das, was davor in dieser Saison bislang passiert ist, nämlich eine sehr ordentliche der Bochumer.
Ja, fällt vielleicht leichter, wenn man Zwölfter ist und mit dem Abstieg nichts mehr zu tun hat, ne, als anderen Teams. Ja, bei diesem Spiel, Roland Zoller fand ich schon immer irgendwie geil, muss ich sagen. Jetzt macht er einen Doppelpack. Ich hatte ihn, glaube ich, letztes Jahr auch in meiner Kicker-Manager-Elf. Der ist dann zu gut gewesen und mir dieses Jahr dann zu teuer geworden. Aber ja, Freiburg, es war ganz interessant zu Beginn auf dem Feld, haben sie da irgendwie, lagen da noch Luftballons, also Luftschlangen und so weiter rum. Das hat mich extrem irritiert, als ich das gesehen habe. Christian Streich hat die Stimmung zum Beispiel im Stadion extrem nochmal hervorgehoben und es war einfach ein total stabiler Auftritt von den Freiburgern, eine verdiente rote Karte für Stafelidis dann auch noch, eine ganz klare rote Karte. Ja. Eine rote Karte für den Trainer zum ersten Mal in der Bundesliga-Geschichte, Thomas Reis, der allerdings ganz klar nach dem Spiel gesagt hat, ey, ich habe mich über die rote Karte von Stafelidis geärgert, also das ist ein komplettes Missverständnis gewesen. Wir waren nicht dabei, wir glauben ihm einfach mal, dass er da wirklich einfach in Richtung seines Spielers so abgegangen ist und dann wäre es dann eine Fehlentscheidung gewesen.
Hat den guten alten Scheibenwischer gezeigt, der ihn dann am Ende des Feldes bzw. Innenraums verwiesen hat. Ja, das war der Spieltag. Ich freue mich tierisch auf kommenden Sonntag. Wie gesagt, ich bin erst als Reporter. Ich habe ein intensives Wochenende vor mir bei Wolfsburg gegen Mainz und gucke, ob es dann doch noch gefährlich wird für den VfL und dann nochmal ein bisschen weiter unten, aber umso spektakulärer Hertha gegen den VfB. 15 gegen 16. Das wird tierisch gut. Also da könnt ihr euch schon mal merken, solltet ihr einschalten und könnt den Schluter irgendwelche Fragen stammeln sehen, wenn ihn das wieder emotional überfordert. Aber wir haben noch einen Hinweis für euch, denn ihr könnt, wenn ihr wollt, den Job, den wir sonst so machen, gerne auch einfach noch ein bisschen besser machen.
Ist das überhaupt möglich?
Es gibt nur einen Weg, es rauszufinden. Das Projekt The Zone Draft ist angelaufen. Wir suchen Kommentatoren, Kommentatorinnen, die die Chance nutzen und sich bei uns bewerben. Das Ganze mit den lieben Kollegen von Indeed, die dürftet ihr auch kennen. Es gibt ein Casting, bei dem ihr euch bewerben könnt und tatsächlich die Chance nutzen könnt, Kommentatoren und eben auch gerne Kommentatorinnen zu werden.
Genau, Bewerbungsschluss, 1. Mai. Ihr könnt eine Sportart wählen, egal ob Fußball, Football, Basketball, was auch immer. 5-minütige Kommentarprobe aufnehmen und dann unter Umständen bald Kollege oder Kollegin von uns sein. Das wäre mir an dieser Stelle auch nochmal wichtig, das hervorzuheben. Ich hoffe, dass auch die ein oder andere weibliche Stimme da zu hören ist und sich auch wirklich in Anführungsstrichen das traut, in so einer Männerdomäne auch einfach mal deine Bewerbung hinzuschieben. Denn wenn wir eine Sache auf jeden Fall generell im Sportjournalismus in Deutschland noch ein bisschen gebrauchen können, dann sind es noch ein paar mehr Damen. Von daher bitte auch die Hörerinnen, die wir hier haben, wenn ihr glaubt, ihr wärt dafür gut geeignet, dann schieß da eine Bewerbung hin und guck mal, vielleicht klappt's ja.
Ja, du hast gesagt, Bewerbungsschluss am 1. Mai. Bin gespannt, was da von euch so kommt. Und was kommt jetzt, Benni?
Jetzt kommt der Tabellenführer aus der 2. Liga, Ruven Schröder, der Sportdirektor vom FC Schalke 04.
Wir werden ja immer erfolgreicher. Er ist mittlerweile einer unserer Rekordgäste. Oder wie Benny Zander sagen würde, ein alter Freund des Podcasts. Wir begrüßen den aktuellen Tabellenführer der 2. Liga. Ja, denn zum ersten Mal können wir ihn als Sportdirektor des FC Schalke 04 vorstellen. Hallo, Ruven Schröder.
Hallo, grüßt euch. Hallo.
Der alte Freund des Hauses, ne?
Oh, war ja.
Ja, du bist mit diesem guten Wein namens Kicker Meets the Zone mitgereift und mittlerweile beim FC Schalke 04 und hast da, ich glaube, so viel kann ich jetzt aus der Ferne schon mal zusammenfassen, eine aufregende Saison. Hat jetzt gemündet im jüngsten Spiel am Wochenende. Wichtiges Spiel, Topspiel in Darmstadt, 5-2 Sieg. Unter anderem mit einem Doppelpack von Terodde, einem ganz starken Bülter, einer sehr effizienten Torausbeute. Ruven, um da direkt mal einzusteigen, kann man sagen, das ist ein Sieg, der zeigt, was ihr gerade für einen starken Lauf habt? Oder ist es einer, der zeigt, wie gut ihr einfach grundsätzlich gerade seid?
Ja, erstmal hallo in die Runde. Freue mich natürlich, dass ich so bezeichnet werde. Das ist ja auch was Besonderes. Tatsächlich macht es mir halt immer riesen Spaß, weil es einfach so ein guter Mix ist zwischen Inhalt, aber auch ja auch einer gewissen Lockerheit. Ich glaube, das muss vom Podcast auch sein, dass man nicht nur stocksteif die Fragen beantwortet, sondern dass man auch gleichzeitig einfach mal eine gewisse Lockerheit auch hat und auch über andere Dinge spricht. Von daher freue ich mich einfach, dass ich wieder dabei sein darf. Auf deine Frage zurückzukommen, das Spiel gestern hat eigentlich auch vieles wieder gezeigt, wie eigentlich aktuell ja auch die oder generell die Zweitliga ist. Es hat sehr, sehr eng umkämpft. Auch da, wie immer wieder nüchtern betrachtet, klar, eine hohe Effizienz gezeigt, auf der anderen Seite aber auch gezeigt, gerade auch am Anfang war man nicht so drin im Spiel, wo Darmstadt auch verdient in Führung gegangen ist. Und natürlich ist es dann die Qualität auch der Mannschaft, zusammen auch mit dem Trainer Mike Biskens und seinem Team, dass man sich auch mit Rückschlägen einfach so beschäftigt, dass man versucht, die Dinge dann besser zu machen. Und das hat man gestern ja auch gezeigt, dass man da sehr, sehr kalt auch zuschlagen kann. Und das ist aber auch eine gewisse Qualität. Aber trotz allem, glaube ich, hat uns das bis hierhin getragen, dass wir die Dinge sehr sachlich nüchtern sehen, um einfach auch zu sehen, okay, das war gut, das war schlecht. Und die Dinge auch nicht zu hoch hängen. Ich glaube, in beide Richtungen. Das ist, glaube ich, wichtig, um sozusagen, echt hört sich so an, aber es ist so einen kühlen Kopf zu bewahren. Weil den wirst du brauchen, ne? Und vor allen Dingen auch den Fokus auf einen persönlich und sich eigentlich auch nicht mit Nebensächlichkeiten beziehungsweise auch zu sehr mit den anderen Kandidaten auch rund um den Aufstieg zu beschäftigen.
Aber bei aller Nüchternheit muss man ja sagen, es läuft eben jetzt besser als zum Beispiel in der Anfangsphase der Saison. Was ist denn jetzt gerade besser?
Ja, ich glaube, das muss man natürlich auch sagen. Wir hatten natürlich auch da im letzten Sommer, ihr habt es dann auch mitverfolgt, dann mal einfach den, man sagt ja immer Umbruch, aber ich sag mal, ich nenne es jetzt mal Umbruch XXL. Also im Endeffekt ist ja einfach alles komplett einmal umgekrempelt worden. Wir haben ja letztes Jahr auch im Sommer einfach Situationen vorgefunden, dass wir quasi ja am Ende des Tages zwei Kader hatten, einen Kader für die zweite Liga und einen Kader quasi aufgrund des Budgets, der einfach nur für die Bundesliga hätte spielen können, und wir uns natürlich auch dazu entscheiden mussten und auch wollten, den Kader komplett umzubauen, und haben mit auslaufenden Verträgen, wo wir die dann nicht verlängert haben, haben wir insgesamt in zwei Perioden 50 Transfers gemacht oder auch dementsprechend zu oder abgestimmt, und von daher war es einfach klar, dass es natürlich auch gerade am Anfang auch gar nicht so laufen kann, weil sich eine Mannschaft sich komplett finden muss. Viele Spieler mussten sich auch ganz neu auf Schalke einlassen. Und natürlich ist Schalke so ein emotionaler Verein, dass du natürlich gerade auch, wenn du dazu kommst, natürlich total elektrisiert bist. 166.000 Mitglieder. Du hast eine Felddienstarena, die dich einnimmt. Du merkst aber danach und nach, was Schalke einfach auch für eine Wucht auch hat. Und vor allen Dingen in beide Richtungen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der eine oder andere dann natürlich besser wettmacht als vielleicht ein anderer, und von daher glaube ich auch völlig normal, dass das gerade, wenn es, sag mal, in die andere Richtung schlägt, dass es mal nicht so erfolgreich ist, dass natürlich auch da der Druck auch ja um nicht weniger wird. Also von daher mussten wir uns generell als neue Mannschaft einfach auch dran gewöhnen, Dinge aufzunehmen nach und nach einfach ist die Mannschaft so stark zusammengewachsen, was einfach die Zeit auch mit sich bringt, dass man gemerkt hat, okay, wir brauchen uns gegenseitig, Charakter wohlwollend ausgewählt, und das trägt aktuell Früchte, so, und das ist einfach schön, und du siehst einfach den Charakter der Mannschaft, oder diesen Zusammenschluss, dann, wenn es nicht funktioniert und nicht läuft, auch im Spiel oder auch nach einem verlorenen Spiel, dass du dich ja wieder aufraffst und die richtigen Schlüsse rausziehst. Von daher sind wir jetzt im Moment auf einer gewissen Erfolgsspur, aber wie gesagt, immer wieder drauf zurück. Uns interessiert aktuell Werder Bremen, und das ist, glaube ich, das Wichtige dabei.
Du hast die Wucht schon angesprochen, als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, da warst du noch beim FSV Mainz 05, das ist alles ein bisschen ruhiger, was das Umfeld angeht, sicherlich, als beim FC Schalke 04. Die Mannschaft musste sich dran gewöhnen an Umfeld, an Stadion und so weiter und so fort, aber du sicherlich persönlich auch, oder? Du hast, ich sag jetzt mal zum Beispiel bei diesem Trainerwechsel, den ihr dann vollzogen habt, sicherlich auch gespürt und immer wieder in dieser Saison auch gespürt, okay, ich bin jetzt einfach bei einem Club mit einer anderen Strahlkraft, wo ich aber auch nochmal ganz anders im Fokus stehe.
Ja, also 100%, ich glaube, das kann man auch nicht vergleichen, gar keine Frage. Trotz allem ist es Geschäft, das operative Geschäft, was man selber auch führt und mitverantwortet, ist halt trotzdem im Entscheidungsprozess irgendwo dasselbe. Natürlich auch mit deutlich mehr Strömung, ne? Ganz, ganz klar. Aber im Endeffekt muss man ja auch bei sich selber bleiben. Und da ist natürlich mit Peter Knebel im als Vorstand Sport, aber auch dann meine Wenigkeit und auch in dem Team zusammen einfach müssen die richtigen Schlüsse auch gezogen werden und müssen auch da entschieden werden. Und man muss ja von gewissen Dingen auch dann auch frei machen. Das ist halt so, man wird Entscheidungen treffen und nicht jeder wird sagen, hurra, das ist eine 100% Zustimmung, wird es nie geben. Von daher versucht man die Dinge auch da wieder sachlich auf den Punkt zu bringen, um dann abzuwägen, okay, was ist der richtige Schritt? Und natürlich diese Wucht des Vereins, ob erste oder zweite Liga, Schalke 04 ist ein Bundesligist, ganz klar, wie gesagt, ganz deutschlandweit. Was du Fans, ich verstaune nicht, auf einmal, wen einen alles angesprochen hat und ich habe, du Schalke, wusste ich nicht, ja, ich bin Schalke schon seit immer und vorher hat er nichts gesagt, komischerweise. Also du merkst einfach, wie Schalke einfach bewegt und von daher vollkommen klar, dass im Entscheidungsprozess einfach da viele Leute da teilgenommen haben und dann auch sich natürlich auch melden.
Das waren jetzt natürlich viele positive Sachen, aber es gab logischerweise auch, oder es muss ja auch bei dir Leute im Umfeld gegeben haben, die gesagt haben, also schön und gut, das ist eigentlich ein Bundesligist und das ist eine Mannschaft mit sehr, sehr viel Größe, beziehungsweise ein Verein mit sehr, sehr viel Größe. Aber trotzdem, Ruven, warum tust du dir das an?
Ja, 100% richtig. Also ich glaube einfach in dem Entscheidungsprozess, glaube ich, wenn wir sagen, wenn wir 20 Leute mal nehmen, wenn es 20 überhaupt waren, aber grundsätzlich, die man gefragt hat oder auch grundsätzlich mal so ein bisschen, ich sag mal, den Puls so versucht hat auszuloten, da haben wir, da waren also fast 90-95% der Leute, die gesagt haben, boah, wenn man das so abwägt, boah, Abstieg und die Art und Weise, wie willst du das wirklich, zaust du dir das zu, willst du es wirklich tun, willst du es wirklich machen und dann ist so ein bisschen so bei mir so das Thema, dann reizt mich das irgendwie noch mehr. Wenn dann die Leute alle sagen, mach's lieber nicht, dann habe ich, war es für mich so, das will ich machen, das ist ja genau, das ist eine Herausforderung, das ist so eine Challenge und viele können sagen, ja, hätte ich auch gemacht, aber du musst, wer macht's dann? Und in dem Falle, es bleibt einfach diese Strahlkraft dieses Vereins, einfach wirklich das zu packen, damit zu entscheiden, mitzuwirken, einfach so wie man ist, sich zu geben zu können. Ich meine, ich bin da auch jetzt so 70, 80 Kilometer von Schalke aufgewachsen, im Sauerland, Grenze Ruhrgebiet und dann kennt man auch schon die Art und Weise der Menschen, wie sie ticken. Ich habe in Bochum und Duisburg professionell Fußball gespielt, Geschäftsstelle erlebt, weiß, wie da auch Höhen und Tiefen umgegangen wird, der klare Zungenschlag geradeaus, vorweg. Ja, ist schön, wenn du Scheiße gespielt hast, hast du Scheiße gespielt. Dann kriegst du es auch gesagt. Hin und direkt und nachtragend ist dann keiner. Dann geht es weiter. Ne? Offenes Visier. Und von daher wollte ich das dann wirklich zu 100% beim Shop verpacken. War für mich dann einfach eine Situation der Abwägung, aber ganz, ganz positive. Und am Ende des Tages habe ich den Schritt definitiv nicht bereut.
Was hast denn du vorgefunden, als du dann diesen Schritt gemacht hast? Du hast es schon angedeutet, es war ja, also Umbruch ist ja fast noch ein zu kleines Wort. Ich schaue gerade nochmal bei transfermarkt.de, da stehen 33 Zugänge, 32 Abgänge. Du hast wahrscheinlich die ganz genauen Zahlen, wenn das nicht stimmen sollte, parat. Aber wie viel konntest du da schon mitentscheiden? Also war da schon irgendwas entschieden, bevor du dann die Position hattest, um die Entscheidungen zu treffen? Oder konntest du zumindest dann auch schon zum Ende der Saison, als absehbar war, es ging in die zweite Liga, sagen, das und das muss unsere Ausrichtung sein, jetzt macht mir hier nichts Falsches?
Ja, also war natürlich in dem Anwerbungsprozess natürlich mit Peter Knebel ganz eng miteinander in den letzten Stufen, um auch Dinge zu entscheiden und auch abzuwägen, natürlich was passiert. Tatsächlich in dem operativen Geschäft hat Peter Knebel natürlich auch Simon Terodde und auch Danny Latza, das waren die beiden Transfers, die Peter Knebel natürlich federführend dann auch gemacht hat. Natürlich auch da wurde kommuniziert, auch da wurde natürlich besprochen, aber auch da als klares Zeichen zu verstehen, dem Umfeld auch klar mitzutragen oder zu zeigen, es geht auf Schalke weiter mit den beiden absoluten Leistungsträgern. Wirklich ein toller Job von Peter Knebel in dem Sinne, das federführend, wie gesagt, das Ganze auch beschlossen zu haben, um einfach dieses Zeichen auch zu setzen, was ja auch im Nachgang wirklich perfekt auch gepasst hat. Und dann natürlich auch dann gab es einen inoffiziellen Teil meinerseits, dass ich sozusagen, es wurde bekannt gegeben und man konnte wirken, man konnte die Transfers alle in die Hand nehmen als starker Sportdirektor sozusagen, der die Federführung hat, um dann auch sozusagen den Kader auch zu planen. Und dann ging es einfach nur noch Schlag auf Schlag. Und natürlich, wenn man sich die Zahl anschaut, dann weiß man einfach, das ist nicht mal eben so abgewickelt. Du musst immer wieder das Thema aus der Budgetplanung, du hast ja einmal sozusagen, wir haben mit Töpfen auch immer gesprochen, Topf 1 waren eigentlich die Spieler, die quasi noch Vertrag hatten, aber überdimensional verdient haben und nicht quasi nicht finanzierbar, budgetierbar für die zweite Liga. wenn nicht auf zwei sozusagen, wo wir dann den aktuellen Zweitligakader geplant haben, um dann einfach Luft zu haben. Und dann nochmal einfach ein Kompliment, dass der Vorstand so ein Vertrauen auch meiner Person entgegengebracht hat und mir vertraut hat, zu sagen, okay, gib einfach mal Budget auch aus für diesen Topf 2, für die Zweitliga-Planung, ohne zu wissen, ob wir tatsächlich wirklich alle Spieler, die im Topf 1 sind, auch an den Mann zu bringen. Und das war einfach immer dieses, ja, dieser Abwägungsprozess, boah, wieder ein neuer und Kadergröße und kriegst du den noch weg und meinst du, da wird noch was? Und ja, das war die schon eine Zeit, wo man wirklich Dauerstrom, ne, weil natürlich immer ein Rädchen ins andere musste und da auch nochmal natürlich auch ein Kompliment ans gesamte Team. Ne. Man sagt ja immer, ja, es gibt auch keine One-Man-Show. Ne. Es gibt mit René Grotus als Referent Sport, der das Vertragliche dann hinten einfach abwickelt. Ne. Wenn man die Verhandlung beendet hat, einfach dann, das ist ein Prozess, der unheimlich langwierig ist mit dem André Hechelmann als Chef-Scout, der immer wieder tolle Ideen auch hat, wo man kreativ mit zusammenarbeitet. Natürlich dann auch dann mit dem Cheftrainer, auch dann, ne, wie gesagt, mit Peter Knebel, wie gesagt, im Gesamtvorstand. Das sind Dinge, kann man nicht oft genug sagen, ne? weil alleine wirst du das alles nicht managen können. Das ist einfach vollkommen klar und da verstehen wir uns als Team, jeder in der nötigen Hierarchiestufe, weil ich finde es auch wichtig, dass am Ende Team hin oder her, aber es müssen natürlich irgendwann auch Entscheidungen getroffen werden und ja, von daher hat es einfach als Team ganz, ganz schnell zusammengepasst, wo alle gemerkt haben, so, da ist einer, der möchte mitwirken, mitgestalten im Team, aber auch entscheiden und auch vorwärts gehen und mit auf der Überholspur, weil sonst wird es nichts. Ne? Also wir möchten keine Trainingsgruppe 2, wir möchten gerne eine Trainingsgruppe haben, haben auch keinen ausgeschlossen, ne? Haben nach und nach versucht, die Dinge einfach zu lösen und haben es einfach mit den Spielern, die auch es verstanden haben, dass sie nicht finanzierbar sind, plus mit den Beratern, die mitgeholfen haben, einfach für alle, auch für Schalke 04, einfach einen Job zu tun, um einfach stabil in die zweite Liga einzutauchen und einfach konkurrenzfähig zu sein. Das war uns das größte Anliegen, denn nicht gerade wenige haben auch gesagt, ja, das ist ein klassischer Fall von direkter nochmal Abstieg quasi in Liga 3, ne, so wie die letzte Saison in der ersten Liga gelaufen ist. Ich glaube, ihr seid potenziert mit dem Druck, wenn es nicht läuft, dass ihr nochmal eine Etage runtergeht und ja, also macht den Druck nicht weniger, sag ich mal so. Ne?
aber dann kann dich jetzt in Sachen Kaderplanung eigentlich nichts mehr schocken, oder? Weil über diesen Fall, dass man quasi zwei Kader hat, einen loswerden, diverse Töpfe, in denen man denkt, also das klingt auch so, als wäre da nicht so wahnsinnig viel an Schlaf zu denken gewesen in diesen ersten Wochen. Das ist schon etwas, was einen abhärtet jetzt, oder? Wo dann eine, ich sag mal, normale Transferphase vielleicht im kommenden Sommer oder wann auch immer, die kommt ja dann fast wie in Watte gepackt vor.
Also auf jeden Fall ist man echt gerüstet fürs Leben. Ich glaube einfach, es ist total, auch im beruflichen Leben ganz klar, wie Dinge ablaufen, sich einfach die Struktur so aufzubauen, dass man nicht in diesen Konflikt kommt, von wegen, boah, ich schaff's nicht. Oder wie soll man das alles hinkriegen und sich so verrückt macht und dann einfach auch Entscheidungen trifft, die dann einfach auch nicht gut sind, aus der Hektik heraus. Das zum einen härtet das ab. Ne? Man lernt relativ schnell einfach Dinge auch zu verarbeiten. Das heißt, wenn man Spieler nicht bekommt, einfach sagen, ja, es ist halt so, du wirst nicht jeden Spieler verpflichten können, auch damit auch mit weniger Budget oder mehr Budget, wie auch immer. Und genauso, wenn man in Verhandlungen vielleicht nicht 100% zufrieden war, aber es geht immer besser, dann also auch wieder abzuschütteln, weil du hast keine Zeit, einfach dir Gedanken zu machen, langfristige Gedanken zu machen und Energie zu verlieren. Und da hast du es völlig richtig beschrieben. Es ist einfach nur ein Prozess, der einfach alle erstmal art zusammengeschweißt hat, dass wir das können, dass wir auch jeden brauchen. Da darf auch keiner einmal nachlassen, ne, dass man, wenn man mal später telefoniert und nochmal was verlangt. Ja, wirklich, das war auf der Geschäftsstelle, die Leute, die haben alle so Gas gegeben. Wir haben nachts dann auch Pizza gegessen, weil einfach zu überbrücken und es hat einfach Spaß gemacht. Jeder hat gemacht für die Sache. Und trotzdem ist es so, dass jede Transferperiode auch jetzt wieder, es wird wieder eine größere Anzahl wahrscheinlich auch an Transfers geben, weil viele Spieler auch natürlich auch zurückkommen von Laien. Das ist auch da ein weiterer Prozess, auch in der Abwicklung. Spielen wir erste Liga, spielen wir zweite Liga? Wie ist das Budget? Wer wird neuer Trainer etc. pp. Das sind alles Dinge, die ja noch nicht feststehen. Und von daher ist es einfach, auch da wird es wieder spannend werden. Aber wir haben es auf jeden Fall schon bewiesen, dass wir es können und bestmöglich können für den Verein. Und wie gesagt, ich glaube, das lehrt einfach ein, dass du, ja, man ist gestählert und man ist bereit, einfach die durchzustellen.
Was waren für dich, für euch so die Kernfrage oder was waren die Kernfragen, die der Kader beantworten sollte, als ihr so krass geplant habt? Wir haben vor einigen Wochen mit Jonas Bold gesprochen. Das ist ein Vergleichsverein, der immer wieder genannt wird, der HSV. Und Jonas hat uns erklärt, dass er schon auch ein bisschen umgedacht hat jetzt zuletzt und zum Beispiel auf Zweitliga-erfahrene Leute gesetzt hat, weil er eben ganz deutlich gemerkt hat, die zweite Liga ist einfach auch fußballerisch was anderes im Vergleich zur ersten Liga. Ihr habt auch einige Leute, also Terodde allen voran, aber ihr habt einige Leute, bei denen man sieht, da ist sehr viel Zweitliga-Erfahrung drin. War das zum Beispiel ein Faktor?
Absolut, wir haben ja auch da, wie gesagt, unabhängig von Entwicklung und Kaderwert und nächster Schritt und so weiter, Stabilisation, das Elementare, in dieser Liga anzukommen, konkurrenzfähig zu sein. Und das kannst du nicht nur mit jungen Leuten, nicht nur mit jungen Leuten, die natürlich vom Profil her oder vom Potenzial vielleicht mal deutlich ja, spannender wirken, kreativer wirken, dynamischer sind. Fakt ist, anzukommen mit klaren Säulen, so muss der Kader auch aufgebaut sein, die schon Dinge auch erlebt haben, ob es ein Dominik Drexler und Simon Terodde oder auch in Köln ist, ein Marcin Kaminski mit Stuttgart, auch ein Viktor Paulsson als Säule, auch in Darmstadt, der robust die zweite Liga gespielt hat, und Danny Latzer als Bundesliga erfahrener Spieler. Kann ich jetzt weiter in die auch Bültern Marius, der wirklich auch da mit Union Berlin, jetzt wie ich sein Rüstzeugkampf von der unteren Liga, ne, über Mark Rödinghausen, Magdeburg, dann nach Union Berlin, sich das alles verdient hat, einfach ein klarer Bundesligaspieler ist, aber auch dann zu wissen, was bedeutet es, in der zweiten Liga zu spielen. Nicht keine Hochnäsigkeit. Wir sind der FC Schalke und wir schlagen eh alle, ne, anzukommen, einfach wirklich das abzuliefern. Wir haben gesagt von Anfang an, wir brauchen den Respekt, wir Demut, wir sind nichts Besonderes, weniger reden, mehr sozusagen auch dann auf dem Platz und spielen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und von daher haben es die Jungs super angenommen, gerade auch dieses Projekt anzugehen, der FC Schalke. Und ich glaube, es ist nach der Saison sowieso, wie gesagt, erstmal die Leute zurückzugewinnen. Und das kannst du mit stabilen Persönlichkeiten, die auch wissen, wovon sie reden. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Aber Rufen, so sehr ich verstehe, was du meinst, wenn du sagst, wir wollen nichts Besonderes sein. Auch bei dir hat ja der Name Schalke, wenn ich es richtig verstanden habe, bei diesem Schritt, den du gegangen bist, gezogen. War das bei den Neuzugängen genauso? Also hast du gemerkt, wenn Schalke anfragt, ist es eben doch nochmal was anderes?
Natürlich ist Schalke was Besonderes. Schalke ist was Besonderes und vollkommen klar, nur nach außen hin zu tragen, dass wir, ne, von wegen, was Besonderes heißt für mich hohe Nase, das brauchen wir nicht. Ja. Na, Schalke, was Besonderes ist ja, das ist ja nochmal, wenn du einen Spieler am Tisch hast, der sagt Schalke 04, was bedeutet Schalke 04? Hast die Arena, hast den grünen Rasen, der reingefahren wird, generell das ganze Gelände Bergerfeld, die Tradition, die Köpfe, die Eurofighter, Hübste, wenn du kannst so viele Dinge erzählen, was ist hier in diesem Verein wirklich passiert und wie kannst du tatsächlich mit diesem Verein, wenn du erfolgreich bist, Geschichte schreiben. Du kannst mit diesem Verein so viel erreichen und die Leute geben dir so viel zurück, wenn du dir auf Deutsch den Arsch aufreißt. Und das ist, glaube ich, das, was du transportieren musst. Und da war bei jedem einzelnen Spielergespräch war immer das Gefühl, der weiß, was es bedeutet, in der Kabine von Schalke 04 zu sitzen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man es einfach nicht so hinnimmt. Ja, man sagt, ja, ich bin Teil von Schalke. Nein, das ist ein elementarer Verein der Bundesliga-Geschichte. Und dafür dient es, aber kann man wirklich auch stolz darauf sein, das Trikot anzuziehen, aber auch dann auch wirklich dem gerecht zu werden. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, aber nach außen hin einfach seinen Job zu machen. Wir fahren zu einem Spiel, bereiten uns vor. Natürlich ist Schalke was Besonderes, aber wir müssen dafür liefern. Und das ist einfach das Thema, dass wir wirklich, und auch in der Niederlage, dass du dann einfach auch sagen kannst, okay, ich habe aber trotzdem alles probiert, heute hat es einfach nicht gereicht, und mit den Dingen umzugehen. Oder? Und das, der Schalker versteht das. Der Schalker hat ein Gespür dafür, hat die Truppe alles gegeben. Und wie gesagt, das war ein Prozess, der da losgegangen ist. Und in jedem einzelnen Spielergespräch das aufzusaugen, ist es dem Spieler was Besonderes, wirklich für diesen Verein zu spielen? Oder nimmt das einfach nur so hin, ja gut, ob für Schalke oder jetzt für den HSV zu spielen, ja, gucken wir mal. Nein, das kann nicht sein. Das muss eine klare Entscheidung sein. Und auch jetzt wieder in der Anwerbung, wenn ein Spieler sich dafür entscheidet, wie der Leo Greimel, ob Erst- oder Zweitliga. Weil jetzt können wir es nicht sagen, in welcher Liga wir spielen. Er hat sich für Schalke entschieden und das ist das wichtigste Zeichen, das wir haben können.
Einer, der definitiv abliefert und seinen Job macht, ist Simon Terodde. Hat jetzt wieder einen Doppelpack geschnürt. 24 Absolut. Tore, er trifft im Schnitt, ich habe nochmal nachgeschaut, alle 95 Minuten. Kann man das auf so eine Grundformel runterbrechen, um einen Aufstieg aus der zweiten Liga hoch zu schaffen? Das garantiert ihn dir vielleicht noch nicht, aber die Wahrscheinlichkeit wird ganz klar höher, wenn du einen so einen, ich sag mal, 15, 20 Tore garantierenden Spieler hast. Und das ist vorher wahrscheinlich bei vielen schwer zu planen. Bei Simon weiß man, dass er es sehr wahrscheinlich hinkriegen wird, ne?
Ich glaube, es ist generell im Fußball immer da, wenn du einen Lewandowski in München, Haaland, in Dortmund, dann hat man schon wieder zwei der Protagonisten. Dann ist es in Leipzig mit deinem Kunku, Leverkusen der Schick, wie auch immer. Manchmal wird es mehr verteilt auf mehrere Köpfe, aber es ist natürlich schon gerade auch in der zweiten Liga elementar wichtig, weil es so enge Spiele sind, dass du da einen vorne drin hast, der auf jeden Fall eine gewisse Aura auch hat und der es auch schon bewiesen hat. Wenn du es eine Kombination hast, dann noch mit Simon Terror, oder was das persönliche, charakterliche angeht, dann hast du den hundertprozentigen Treffer, weil im Endeffekt gibt er dir in der Woche unheimlich viel an Professionalität, an Menschlichkeit, an ein Gefühl für die Gruppe, ja, auch eine Gruppe anzuführen auf seine ganz beliebige Art und Weise, wirklich herausragend und dann einfach aber auch abgeliefert zu haben. Die Jungs wissen, was das bedeutet. Und der Simon, wie der sich jetzt, wie gesagt, auch in dieser Saison aufopfert und nicht nur offensiv, sondern auch defensiv vor allen Dingen auch und für die Mannschaft arbeitet, ist das einfach, er zieht das ganze Schiff, zieht er. So, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da fühlt sich jeder Einzelne, wenn Simon was sagt, ne, ist es wirklich so, dann lauschen die Jungs und wissen ganz genau, so in die Richtung geht's. Und dann wächst man auch. Ne, wenn man sieht, gestern die beiden auch mit Marius, der Tore auch auflegt, wenn sich endlich mal selber belohnt auch hat, dann ist es einfach wunderschön zu sehen. Und der Simon gönnt auch jedem das Tor. Es gibt ja auch Torjäger, die sagen, ja, mein Gott, leg das Ding quer, ich will das Ding reinhauen. Warum machst du das jetzt alleine? Nein, es ist einfach so ein Miteinander und von daher war es einfach genau das richtige Zeichen, auch damals im letzten Sommer den Simon Terror da auch zu holen, um den Leuten auch ganz kleinen Schalkern zu vermitteln, pass auf, es geht auf Schalke weiter, wir haben einen Torgaranten auch verpflichtet und trotzdem, es kommt nicht von alleine. Der Simon hat einfach eine Gabe, da zu sein. Gestern das erste Tor auch wieder, wie er sich dann kurz absetzt. Das ist einfach diesen Riecher, da kannst du auch nicht lernen. Wir würden wahrscheinlich immer noch im Block stehen. Nee, der Simon rennt einmal kurz drumherum. Das sind so Kleinigkeiten, wo man als Verteidiger dann auch einfach weiß, der stand doch gerade bei mir. Also wie ist das passiert? Und das ist ja genau das, was du brauchst und gibt dir einfach auch in einem Spiel, wo es mal nicht so läuft. Gerade auch gestern in der Anfangsphase, wir waren nicht drin. Erste Chance, bupp, da ist er. Und das macht es einfach so schwer, auch gegen ihn zu spielen. Und von daher sind wir einfach nur froh, dass wir ihn verpflichten konnten und dass er bei uns bleibt. Und von daher, ja, das zur Frage. Klar, so ein Torjäger hilft natürlich ungemein.
Den Kader, den ihr da jetzt bei euch habt, den hast du logischerweise noch mit den Gazprom-Millionen kalkuliert. Jetzt ist Gazprom Geschichte beim FC Schalke. Das klingt im Nachhinein alternativlos, aber wie kompliziert war denn der Prozess tatsächlich?
Ja, da muss man wirklich sagen, auch da großes Kompliment an den gesamten Vorstand, der wirklich innerhalb von einer Woche tatsächlich alles ummodelliert hat. Es gab eine unheimlich kurze Entscheidungsfindung, dass man es in der Form natürlich überhaupt nicht mehr machen kann. Die Art und Weise, konnten uns einfach nicht vorstellen, über die Dinge, die da schrecklicherweise in der Ukraine passieren, dass wir einfach dann quasi beim nächsten Auswärtsspiel in Karlsruhe mit Trikots da stehen, mit dem Sponsor drauf und machen eine Gedenkminute. Das ist für uns überhaupt nicht denkbar. Und natürlich haben viele auch gesagt, ja gut, aber ihr werdet ja auch dafür entlohnt und Wirtschaftlichkeit, ja, aber es stand außer Frage, wir wollten diesen Schritt zu 100% gehen. Auch da natürlich mit den Konsequenzen auch zu rechnen und haben da wirklich tolle Partner, gerade auch Viva West jetzt zu nennen, gewonnen, die wirklich für uns jetzt den Rücken uns frei halten und einfach mit Herzblut da reinmarschieren, genauso wie man sich das wünscht. Und das zeigt einfach, wie stark die Schalker Gemeinde auch ist und haben weitere Personen auch, die uns unterstützen und auch Unternehmen, die wirklich daran glauben, dass die Schalke einfach so aufgestellt hat und einfach diesen Entscheidungsprozess auch so kurzfristig und eigentlich ohne große Geräusche auch wirklich aufgearbeitet hat. Und das zeigt einfach auch, dass man da sehr, sehr geschlossen mit umgeht, einfach sich da das gut überlegt, bevor man es entscheidet. Und für uns war es alternativlos, einen anderen Schritt zu gehen. Und natürlich, da gebe ich dir recht, budgettechnisch geht da einiges natürlich noch nach unten. Haben wir aber in Kauf genommen und sind jetzt einfach dabei, einfach die Lücke auch wieder zu füllen. Denn ist ja klar, wir wollen schlagkräftig unterwegs sein, konkurrenzfähig sein und am Ende des Tages, ja, das liebe gute Geld benötigt man natürlich schon dafür, um einen gewissen Kader auch zu strukturieren und aufzubauen und auch weiterzuentwickeln. Und das ist einfach ein wichtiger Punkt. Und ja, da sind wir natürlich dabei. Aber für uns war es klar, okay, im ersten Step weniger und dann nach und nach aufbauend auch, um einfach unsere Reise auch die Leute mitzunehmen. Was haben wir vor? Was wollen wir tun? Und dann Leute wieder weiterhin zu begeistern für den FC Schalke. Und wir haben einfach eine unglaublich hohe Bereitschaft auch erlebt, uns weiter zu unterstützen, auch noch mal mehr zu unterstützen. Und viele, oder fast alle, haben einfach auch gesagt, so die Art und Weise, in einer Woche es abzuwickeln, war wirklich einfach lobenswert und wie gesagt, von daher eine gute Entwicklung auch als Prüfung für den Gesamtverein. Wie können wir solche Dinge dann abwickeln? Und ich sage nochmal Kompliment an Christina Ruhlhamers, an Ben Schröder, Peter Knebel, die das hauptverantwortlich dann auch natürlich auch dann abgewickelt haben, zusammen mit den Sponsoren und von daher wirklich tolle Leistung.
Ganz ehrlich, ich fand es auch beeindruckend, wie klar, wie schnell das dann alles passiert ist, obwohl man doch weiß, dass in großen Vereinen natürlich auch normalerweise lange Wege zu gehen sind. Aber das war so klar trotzdem. Du sagst natürlich, jetzt sind da Optionen da und logischerweise auch weiterhin suchen, um eben finanziell den Ausgleich zu schaffen. Ich stelle mir jetzt trotzdem eine gewisse Problematik vor, weil ihr natürlich noch nicht sagen könnt, ob ihr in der kommenden Saison gegen, ich sag mal, die Bayern oder gegen Sandhausen auflauft. Das will ja ein potenzieller neuer Sponsor wahrscheinlich schon gerne wissen.
Auf der anderen Seite sind wir ja von Anfang an sehr, sehr auch da nüchtern angegangen. Wir können ja auch sagen, das können wir beeinflussen, so haben wir uns aufgestellt. Wir werden das Bestmögliche versuchen und trotzdem geht es beim FC Schalke auch weiter, wenn wir den Aufstieg nicht schaffen. Dann macht uns das genauso ehrgeizig, genauso energiesuchend sozusagen, dass wir das alles abwickeln wollen, um wieder nochmal einen besseren Job zu machen, damit es klappt. Und ich glaube, man muss transparent sein, man muss ehrlich sein. Das können wir nicht. Wie gesagt, nochmal, das Vertrauen in die Führung, das Bestmögliche abzubilden. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Und auch nicht zu sagen, wir garantieren euch jetzt, wenn ihr jetzt bei uns einsteigt, dass wir auf jeden Fall nächstes Jahr gegen den und den spielen. Nein, geht da darum, natürlich, es hilft uns, ein gewisses Budget, einen Budgetrahmen zu halten. Und das erhöht auch die Möglichkeit, auch die Mannschaft noch mehr einspielen zu lassen, nochmal die Möglichkeit, nochmal fein zu justieren, um sich dann noch besser aufzustellen. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Transparenz, Ehrlichkeit, Offenheit, das ist das Wichtigste. Und nicht irgendwas vorzugaukeln. Auf jeden Fall, wenn Sie uns unterstützen, dann kann ich Ihnen garantieren, demnächst ja nein. Der Fußball ist so eng beieinander, das hängt an Millimeterentscheidungen dann auch ab. Und von daher, glaube ich, war das diese Transparenz, das haben wir vor, die Abwicklung auch als Beispiel zu sagen, guck mal, das haben wir so abgewickelt, aus vollster Überzeugung, wir haben das gemacht. Und wenn man die Geschichte erzählen kann, dann glaube ich, dann wird auch da irgendwo ja eine Begeisterung auch dann wahr, zu sagen, okay, nee, wir möchten Schalke 04 unterstützen, damit sie auf ihrem Weg einfach dann auch, wie gesagt, den auch sehr, sehr gut gehen können. Von daher haben wir bis jetzt das Ganze ganz gut hinbekommen. Aber wie gesagt, wir sind weiterhin fleißig und wie gesagt, versuchen einfach aus Fehlern zu lernen.
Wir kommen jetzt, rufen immer wieder zu genau solchen Worten. Also Begeisterung, Feuer entfachen, das ist auf Schalke ganz wichtig, weil eben auch so ein enormes Potenzial für genau sowas da ist. Benni, ich habe mich jetzt gerade daran erinnert, wir haben, als es mit dem FC Schalke runterging und eben vergangene Saison in der ersten Liga alles andere als gut aussah, über die Personalie Gramotzes geredet. Und ich weiß noch, Benni, du hast gesagt, das ist natürlich irgendwie eine schwierige Situation, einen Trainer jetzt mit absteigen zu lassen, das in Anführungszeichen, aber eben dann direkt mit ihm weiterzumachen. Rufen, muss man im Nachhinein sagen, man hätte vielleicht doch gleich mit einem anderen Trainer ab Sommer in die Mission Wiederaufstieg gehen sollen?
Nein, weil einfach die Entscheidung einfach grundsätzlich, dass der Dimi war unser Trainer. So, und das war natürlich ein Prozess, den wir auch offen besprochen haben. Ne? Ich glaube, das war auch wichtig, auch da in aller Klarheit, Offenheit, auch intern. Und Dimi war unser Trainer und hat uns reingeführt und diesen Umbruch mitgestaltet. Auch da, Dimi ist ein ganz großer Teil, auch von dem, wo wir jetzt sind. Dimi hat Tag und Nacht dafür gearbeitet, damit es vom FC Schalke wirklich nach oben geht. Und gerade dieser Umbruch, ne, gerade was du auch beschrieben hast, aus einer völligen enttäuschten Saison rauszukommen, komplett neue Mannschaft, das zusammenzubilden, ja, einfach den Staff beieinander zu haben, einfach Schalke auch weiterzuführen in dieser Mission zweite Bundesliga, hat er wirklich richtig, richtig, richtig gut gemacht. Und Dimi ist ein großer Teil davon. Deswegen war es genau die richtige Entscheidung, mit Dimi reinzugehen, mit Dimi die Spiele zu bestreiten, wie gesagt, Siege zu feiern, auch Enttäuschungen zu erleben, wie es immer auch ist. Von daher war das eine absolut richtige Entscheidung.
Ich fasse nochmal zusammen. Trainerwechsel, davor diese plötzlich aufploppende Thematik Gazprom. Davor gab es dann, was dich persönlich anging, gerade Anfang Februar auch noch ein paar Gerüchte um Borussia Mönchengladbach, als plötzlich ein Nachfolger für Max Eberl gesucht wurde. Wir haben gerade mal Mitte April rufen. Das klingt für mich nach den wahrscheinlich ereignisreichsten 3,5 Monaten, die du so in dem Job, den du jetzt hast, erlebt hast, oder?
Ja, wo man sagen muss, wenn man mit dem Schalke arbeitet, ist glaube ich jede Woche, jeder Monat ist speziell und einfach immer was los. Und dann von daher, das ist ja auch dann die Fußball-Bundesliga und zweite Bundesliga. Davon lebt das Ganze ja, könnt ihr auch ein Lied von singen, weil ihr seid ja mit so vielen Protagonisten auch im Austausch. Es ist einfach das Leben. Das Leben heutzutage, auch in dem Job Fußball, in der Gesellschaft. Und es ist ja klar, dass immer wieder Dinge aufpoppen, die passieren. Und du musst, das ist einfach ein du musst das Leben einfach meistern. So, und das ist ja nicht nur das Operative in deinem Job. Du musst mit der Familie musst du das alles hinbekommen. Das sind einfach Dinge, du wirst angesprochen, nochmal deutlich mehr jetzt, natürlich, weil du vielleicht nochmal ein bisschen, das ist natürlich der Schalke größer ist, mehr dann auch nochmal vielleicht erkannt wirst. Das sind einfach Dinge, ja, die musst du meistern, aber es ist einfach ein Prozess in deinem eigenen Leben. Wie gehst du mit Dingen um? Und lässt nicht so viele Dinge auch an dich ran, weil ich glaube, das ist, glaube ich, das Schlimmste, wenn du alles aufsaugst, alles liest, dich mit allem beschäftigst, von dir auch alles in deinen Rucksack reinpackst und sagst, ja, ich bin dafür alles verantwortlich, ich muss alles machen. Nein, das wird man nicht schaffen. Das ist keine Chance. Und von daher ist es einfach ein Lebensprozess, der auch bei mir natürlich auch mit stattfindet. Wie gesagt, und man hat einen engen Kreis, mit dem man das auch bespricht. Es geht einmal besser, es geht einmal schlechter. Wie jedem Menschen auch in seinem eigenen Job. Ne? Geht einmal besser, mal schlechter. Auch vielleicht auch mal privat auch ein Thema. Und das sind aber Dinge, die ganz, ganz normal sind. Und ich meine, das zu transportieren, dann ist man auch authentisch, meiner Meinung nach, wenn man einfach mal sagt, nee, Entschuldigung auf Deutsch, mir geht's scheiße. Mir geht's einfach im Moment scheiße. Ich habe Trouble, ich hab Druck, ich habe Stress. Und dann geht's wieder weiter. Ne? Das ist natürlich auch eine Gabe, dann positiv zu sein. Das bin ich zum Glück. Ne? Ich habe das immer, das Glas ist bei mir immer halb voll, weil ich immer glaube, ja, also warum negative Gedanken, wenn auch Positives gibt? Ne? Ich sehe das einfach so. Und dann wirst du die Dinge auch meistern. Ne? Und ganz klar, es gibt immer wieder, auch am Tag gibt es Phasen, wo man sagt, boah, nee, hätte ich mir anders vorgestellt, aber dann wieder ich will es besser machen, ich mache es anders, ich denke nochmal quer. Und von daher sind es einfach für mich Dinge, die Fußball, Bundesliga, Zweitliga, die Saison, das ist so viel drin, ne? Gerade was das Mediale natürlich auch betrifft, was alles noch so ein bisschen nochmal deutlich mehr anschiebt. Das ist eine Lebenserfahrung und von daher weiß ich ja, dass, wo wir jetzt schon gesprochen haben, was schon alles passiert ist, und wenn man überlegt, die letzten 4 Wochen, was da jetzt noch passieren könnte, ja, also es hört eh nie auf, also da muss man nicht glauben.
Genau, also plus du hast dann ja nicht die Sommerpause, die Spieler oder tolle Podcast-Moderatoren haben, sondern du musst dann natürlich weiter planen. Ernst, ne? Also du hast jetzt ja gerade schon ausführlich darüber gesprochen, was das alles mit einem macht. Und es ist ja wirklich jetzt ganz ernsthaft auch eine gewisse Schwierigkeit, weil alle von außen natürlich sagen, Mensch, ist doch toll, der ist ein Manager bei Schalke und kann die jetzt wieder hochführen. Aber es ist halt ein unglaublicher Stress. Benni hat den Namen Max Eberl gerade genannt, um dessen Nachfolge es dann sogar um deine Person Gerüchte gab. Aber er ist natürlich als Person mal wieder eine gewesen, die uns auch in Erinnerung gerufen hat. Ey, so einfach ist das logischerweise nicht, weil es natürlich ganz, ganz vieles mit sich bringt und man lässt eben viel an sich ran. Kriegst du es hin, zum Beispiel auch mal irgendwie komplett rauszugehen aus der ganzen Nummer, mal den Kopf komplett frei zu kriegen von dem, was da auf Schalke jetzt in dem Fall um dich los ist? Oder zieht es einen dann doch immer wieder, oder zieht man die Sachen doch immer wieder mit sich selbst ins Private?
Also ich glaube, dass das, was Max betroffen hat, alle berührt hat, natürlich zutiefst, ne? Ich habe natürlich auch gesagt, das wird innerhalb von kürzester Zeit wieder vergessen, ne? Weil es einmal ein Aufschlag, dann nochmal, wird nochmal nachbesprochen und dann geht es eigentlich genauso weiter, weil natürlich auch da jeder seinen Job macht und jeder wird woanders gezogen und da was erwartet und da nochmal die Latte höher gelegt und da musst du nochmal schneller und dann nochmal weiter und ja, Max hat einfach auch sich getraut, auch in seiner Position, einfach die Dinge auf den Punkt zu bringen und einfach sich zu offenbaren und zu sagen, so geht's mir. Es geht mir so einfach als Person Max Eberl, und mich hat es natürlich zutiefst berührt, einfach so ihn da so sitzen zu sehen, ne? Weil wir uns einfach auch gut verstehen und auch zwischenmenschlich auf eine tolle Basis haben und einfach man weiß, wie Max seinen Job, seinen Beruf gelebt hat und weiterhin auch leben wird, 100%, aber einfach so in der Form, dass es ihn einfach komplett ausgesogen hat und einfach den Mut zu haben, einfach mal zu sagen, so ist es einfach. Es ist so. Jeder sagt ja immer, ja, jetzt geht's immer schlecht, geht schon wieder weiter, natürlich. Ja, geht schon. Und wie geht's dir? Ja, passt schon. Ja, aber das Tiefgründige, wenn man ganz ehrlich zu sich ist, einfach mal zu sagen, boah, es ist einfach im Moment schwierig, einen Fokus zu haben, einfach auch kreative Gedanken zu haben. Man wickelt ja einfach nur noch ab, wickel, wickel, abwickeln, abwickeln, und du hast nicht eine Möglichkeit, einfach mal kreativ zu sein. Das spürt man dann. Und man muss tatsächlich sagen, wer in diesem Business unterwegs ist und da reinmarschiert und einfach auch für sich den Anspruch hat, erfolgreich zu sein und erfolgreich zu arbeiten, da ist es unheimlich schwer abzuschalten. Ich habe immer gesagt, die Leute sagen, ja klar, jetzt sitzt er da, keine Ahnung, dreimal im Strandkorb, und alle sagen, boah, guck mal, der Schröder macht Pause. Ja, du hast ja ständig Kopfkino. dann, das ist ja ständig, ist dieser Prozess da, ja, der muss jetzt mal noch gehen und der muss aber noch eigentlich noch kommen und die Kultur fehlt mir eigentlich noch, weil es kriegt budgetär nicht hin. Und der dreht auch schon durch, weil der wahrscheinlich nächstes Jahr nicht spielen will, der hat noch 4 Jahre Vertrag, ich muss den eigentlich abgeben und den würde ich gerne verlängern, aber der will mehr Kohle. Das ist ja ein ständiger Prozess. Ne? Und wenn man sich dann natürlich mit Dingen noch beschäftigt, mit Gerüchten, und das habe ich aber gehört, und der hat aber das jetzt nochmal, dann sieht man einfach, wie vielschichtig das ist. Ne? Und wie gesagt, dann zu sagen, oh, schalte ich mal 2 Wochen ab, ich will nichts sehen, nichts hören. Ja gut, der muss mir das mal sagen. Also entweder ist der Akku ständig leer oder, keine Ahnung, kein Empfang. Am besten muss hingehen, wo kein Empfang ist. Aber das kannst du ja gar nicht leisten, weil du ja öffentlich auch gemessen wirst. Dann kommt ja die Abrechnung. Öffentlich auch beschrieben, so war das jetzt gut, war das jetzt schlecht. Ne, was hat er jetzt da rausgeholt? Ne, weil am Ende des Tages, das ist kein Beschweren, aber es ist einfach nur, einfach mal transparent gesagt, dass es einfach ja, sehr, sehr komplex ist. Ne, ist ja klar, muss sich keiner beschweren, wir werden sehr, sehr gut bezahlt und wirklich alles gut, das ist das eine. Und auf der anderen Seite war das Thema, dass man einfach weiß, wenn man diesen Job richtig macht, dass der Kopf nie aus ist. So, und da kannst du sitzen, wo du willst. Ne, also selbst wenn du kraulst, obwohl schwimmt natürlich ganz schlecht, aber wie gesagt, wenn du im Wasser bist, du hast immer irgendwelche Gedanken, wie kann man es verbessern. Ne, und von daher, ja. Es ist unheimlich schwer loszulassen. Ne, auf der einen Seite ist es einfach dann das, was für mich immer ist, weil ich den Jungs auch immer sage, so ein Sieg am Wochenende, das gibt dir so, so viel zurück. Für die Woche, so Visitenkarte von der Woche und am Wochenende zu gewinnen, dieses Gefühl mitzunehmen. Es gibt einfach nichts Geileres einfach, weil da mit den Fans da zu stehen, das gibt dir einfach so ein gutes Grundgefühl und entschädigt für so viele Dinge, ne, wo du einfach mal zurückstehst oder einfach nicht andere Dinge machst. Ja, und dich immer wieder anzuschieben, das ist, glaube ich, dann die Kunst. Und irgendwann wird auch mal eine Lebensphase kommen, wo man dann vielleicht einfach mal, also wirklich mal abschalten kann, aber das sehe ich bei mir jetzt irgendwie noch nicht.
Ja, ihr geht jetzt mit einer guten Form auf jeden Fall in diese entscheidenden Saisonwochen. Du hast es vorhin schon angesprochen, es sind jetzt noch 4 Spiele. Es ist ein unglaubliches Aufstiegsrennen da in der 2. Liga. Ihr seid in der Pole Position, aber ihr habt ein irres Restprogramm. 4 Spiele, 3-mal gegen Top-Teams, Bremen, St. Pauli am letzten Spieltag beim 1. FC Nürnberg. Und der größte Stolperstein ist der SV Sandhausen, oder? Da müssen wir nur beim HSV nachfragen. Das ist der von den 4 ist das wahrscheinlich das Spiel, was am gefährlichsten ist.
Ja, ich glaube auch, das habe ich ja eben auch eingangs auch gesagt. Ne? Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, und das ist profan, und ist einfach immer so einfach, weil die Leute immer sagen, ja, komm, erzähl ich ja wieder. Ne? Nein, das nächste Spiel ist wirklich das Spiel, wo der volle Fokus drauf ist. Und das ist Werder Bremen. Ein absoluter Knaller. Und ich einfach das Thema für sich zu haben, aber dann natürlich klar, Gegneranalyse, aber dann auch bei sich zu bleiben. So wieder das zu sagen, was wollen wir gegen Werder Bremen erreichen? Was haben wir vor? Das runterzubrechen und nicht anzufangen. Natürlich guckst du auch mal auf die Tabelle, aber im Endeffekt weiß jeder, es ist ja nicht vorbei, es ist ja gar nichts passiert. Werder Bremen in Felddienst Arena, samstags 13:30 Uhr, das ist das Ziel, da die bestmögliche Leistung abzuliefern mit unseren Fans, die ja, wo ich ja gesagt habe, in der Startelf stehen, die sozusagen uns unterstützen, um dann wirklich dieses absolute Highlight-Spiel für sich zu entscheiden, gegen eine Mannschaft, die wirklich eine absolut hohe Qualität hat und wirklich auch das gleiche Ziel wie wir hat. Das ist das Thema und nicht zu sagen, und dann spielen wir da und am besten noch so einen Tabellenrechner einzuschlagen und dann zu sagen, oh, Pauli, die spielen noch 3-mal zu Hause und dann werden die alles gewinnen. Nein, es kommt meistens eh wieder anders. Deswegen gewinnt meine Mutter auch immer, wenn wir tippen, weil sie keine Platte macht, wer gegen wen spielt. Ja, das ist einfach so. Und von daher ganz wichtig, bei sich bleiben, demütig bleiben, voller Fokus Werder Bremen. Und das wird ein Knallerspiel. Da freuen wir uns drauf. Voller Felddienst Arena. Und das sind die Punkte. Und dann kommt das nächste Spiel. Das ist, ich glaube, das ist wichtig, bei sich zu bleiben. Und wie gesagt, nicht so viele Gedanken über Spiel 2, 3 und 4. Oder wer wo spielt. Oder wer was gesagt hat. Wir bleiben bei uns. Das ist, glaube ich, das können wir beeinflussen.
Wir halten fest. Ruben Schröder hat eine Tipprunde mit seiner Mama. Erkenntnis Nummer 1. Das finde ich sehr schön. Sehr schöne Vorstellung. Ja. Sollte ich mit meiner vielleicht auch mal einführen, aber ich glaube, die würde mich auch gnadenlos abziehen. Da bin ich mir relativ sicher.
Steht deine Mutter für so Tipps, wenn ich einen Schein ausfülle, zur Verfügung? Nimmt sie dafür Gage?
Ja, erstmal findet sie das wahrscheinlich überhaupt nicht gut, dass ich es mal gesagt habe. Das findet sie überhaupt nicht gut. Ich kriege von ihr genügend Tipps auch vor dem Spiel, aber mehr so aufmuntern, wie viele Kerzen sie jetzt angezündet hat. Also das ist auch so ein Thema. Also Mama ist vollkommen wirklich, natürlich, klar, mag sie und liebt sie ihren Sohn und ist aber wirklich, wenn man auch der Lebensgefährte ist wirklich Schalker, was es mir übrigens noch weiterhin Druck vermittelt, das wollte ich auch nochmal dazu sagen. Aber positiver Druck, nein. Volle Unterstützung. Mama ist da sehr straight und gut, tippt immer für Schalke, also liegt sie auch nicht immer richtig.
Aber und Schlüte, jetzt, wo wir das gerade gehört haben, vielleicht sollten wir beide uns in den kommenden Wochen mal zur Aufgabe machen, weil Ruhm hat das ja relativ logisch erklärt, warum man halt so oft dieses Wir denken von Spiel zu Spiel hört, ne? Weil es halt einfach tatsächlich auch im Alltag Sinn ergibt. Aber vielleicht denken wir einfach mal drüber nach, ob wir da eine andere Phrase für etablieren können. Also wir hatten doch hier zum Beispiel schon mal Nadelstiche setzen ersetzt durch den Blinker setzen. Erinnerst du dich noch?
Natürlich.
Und jetzt challenge ich uns einfach mal, dass wir vielleicht den Protagonisten auch einfach mal eine bessere Phrase als von Spiel zu Spiel denken hinschmeißen. Das ist jetzt unsere Aufgabe, die ich uns stelle.
Würde ich dann auch direkt aufnehmen. Wenn die plausibel ist, nehme ich die direkt auf.
Ja, siehst du? Also, das wäre unsere Aufgabe. Wir haben also jetzt zwei Aufgaben. Wir wollen, dass in den deutschen Stadien mehr personalisierte Fangesänge kommen. Das ist eins unserer Ziele, dass wir nicht nur den Lucas Alario-Song haben. Und wir müssen uns, Schütti und ich, also ihr, wenn ihr zuhört da draußen, ihr tragt die Fangesänge in die Stadien und wir sorgen dafür, dass von Spiel zu Spiel Denken durch was Cooleres ersetzt wird. Und das benutzt dann Ruven Schröder regelmäßig auf den Pressekonferenzen in Zukunft.
Deal? Im besten Fall in der ersten Liga.
Ja, genau. Ja. Gut, den Deal machen wir. Ruven, vielen lieben Dank für deine Zeit am Ostermontag mit all den Themen. Es war wieder sehr schön, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast.
Ja, danke euch. Sehr, sehr viel Spaß gemacht und wie gesagt, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Macht ihr super und von daher alles Gute.
Schön, dass er am Ende des Podcasts immer noch Freund des Podcasts und nicht Feind des Podcasts ist. Nicht so viel Spaß gemacht.
Am kommenden Spieltag tatsächlich in der zweiten Liga die Top 4 unter sich. Nicht nur Schalke gegen Bremen, 13:30 am Samstag, wie gehört, sondern auch der FC St. Pauli gegen den SV Darmstadt am Samstagabend. Es bleibt bis zum letzten Sekündchen dieser Zweitligasaison eine ganz, ganz enge Kiste da im Aufstiegsrennen. Das war Ruven Schröder. Von mir noch der Hinweis an dieser Stelle, dass ihr am Wochenende nicht nur Alex Schlüter wieder auf The Zone erleben könnt, bevor wir dann am Montag mit dem Podcast wieder zurück sind, sondern dass es am Freitag ab 18:30 auch noch ein anderes Highlight bei uns auf The Zone zu sehen gibt, Schlütenmann. An dieser Stelle mir doppelt wichtig darauf hinzuweisen, es ist Women's Champions League angesagt mit deutscher Beteiligung. Der VfL Wolfsburg im, und jetzt kommt's, ausverkauften Camp Nou. Nicht nur, dass der Klassiko in der letzten Runde in der Champions League ausverkauft, sondern auch gegen den VfL Wolfsburg. Das wird für die meisten Spielerinnen beim VfL, wird das ein, ja, vielleicht mit einmaliges Erlebnis dort, die komplett volle Camp Nou-Schüssel. 18:30 bei uns zu sehen, Halbfinal-Hinspiel, ist mir ein Anliegen, dass ihr euch das gefälligst anguckt am Freitag.
Und für alle Wolfsburg-Fans, fragt mal bei der Eintracht nach. Also man kann sich da auch noch irgendwie reinschmuggeln. Nein. Die Barcelona-Fans werden da was dagegen haben. Ja, stimmt, sehr, sehr spannend. Gucke ich wahrscheinlich dann aus der VW-Arena, weil ich ja dann das Herrenspiel mache. Ja. So schön, was wir da alles auf The Zone haben. Freut mich sehr. Gibt es noch irgendwas zu tun für dich?
Nee, ich hätte noch eine Frage, das haben wir jetzt in der Vorbesprechung gar nicht gesagt. Ich würde sagen, wir lassen das Spendenkonto mittlerweile über 2.700 Euro für Kinder in der Ukraine zusammengekommen. Lassen wir bis kommenden Montag offen, oder? Eine Woche noch und dann gucken wir, wer noch ein paar Euro über hat, gerne darauf. Den Link können wir ja auch noch mal teilen. Und das wäre es eigentlich von meiner Seite, Schlübenmann. Wir machen kommende Woche sehr wahrscheinlich sogar mal wieder eine Folge, wo wir am gleichen Ort sind. Mal gucken, ob wir das noch können.
Freut mich sehr. Stichwort Spenden, mir fällt abschließend ein, ich muss tatsächlich noch Kirchensteuer zahlen.
Ich war nie drin. Ich war nie drin in dem Verein. Tschüss.
Schöne Woche. Tschüss.
Kicker meets the Zone. Der Fußball-Podcast. Präsentiert von Tipico Sportwetten. Mit Alex Schlüter und Benny Zander.